Hallo und willkommen zu unserem wöchentlichen Recap der finalen Staffel Game of Thrones. Ich bin der Stu und wie immer an meiner Seite der Dominik und der Thomas. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und heute haben wir einen Stargast an Bord. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle, ob ihr wollt oder nicht. Hallo Pascal.
Hallo.
Pascal, du bist zum ersten Mal hier beim Recap dabei, deswegen an dich die Frage, wie stehst du zu Game of Thrones?
Ja.
Dankeschön. Also. Das reicht, glaube ich, schon aus.
Ich kann es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Also, ich gucke es gerne, aber ich bin kein Fan.
Das ist genau die Richtung, die wir brauchen. Ja, okay. Ja, Leute, die vorletzte Folge, die zweite Miguel Sapochnik-Folge. Wir sind ja alle große Fans von Herrn Sapochnik. Dominik, Hand aus der Hose jetzt bitte.
Ja. Meine Hände sind in der Luft.
Gut.
Und schunkeln zu eingebildeten Kumbaya gerade. Ist egal.
Okay.
Gerade finde ich es echt schade, dass wir keinen Videochat machen. Muss ich gestehen. Ja. Aber okay. Dominik, du als unser super Game of Thrones Experte, aka Nerd, sag uns, wie fängt die Folge an? Und dann halt, stopp, anders. Dominik, du musst mir eine Frage beantworten.
Ja.
Wie heißt die Folge überhaupt?
Stimmt. Die Folge heißt, und das ist jetzt absolut natürlich nicht auf Emilia Clarke bezogen, die Folge heißt Die Glocken.
Das verstehe ich
nicht. Der war jetzt echt schlecht.
Ich weiß.
Also.
Der sollte schlecht sein.
Muss man sich erstmal trauen, aber.
Ja.
Ja. Hm? Ja. Das,
ja, aber Emilia Clarke steht ja so im Mittelpunkt dieser Folge, deshalb, das ist keine Ahnung.
Ja, ja,
red dich nicht jetzt lieber raus, jetzt fang einfach an.
Ja. Dominik, verkackt. Aber, richtig verkackt.
Verkackt.
Okay, Dominik,
ja.
Erklär uns, was ist die erste Szene der vorletzten Folge?
Die erste Szene ist Lord Varys, der auf Drachenstein sitzt und einen Brief schreibt.
Das klingt unglaublich spannend.
Ich weiß.
Okay. Und weiter?
Ja.
Das war's. Folge zu Ende.
Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mal gehört in einem Interview, wie die Macher erzählt haben. Also, kurz zur Info. Die haben ja ursprünglich einen Piloten gedreht, der $10,5 Millionen geschluckt hat damals. Und der Pilot hat hin und vorne nicht funktioniert. Und sie hatten aber einen völlig anderen Auftakt für die Serie, denn wir erinnern uns, ganz am Anfang der Serie stirbt ja die Hand von Robert Baratheon, also dieser Jon Arryn. Und ursprünglich sollte die ganze Serie anfangen mit einer Szene, wo man sieht, wie Jon Arryn einen Brief schreibt und dann an diesem Gift krepiert. Und interessant ist, dass die Macher als Referenz dafür tatsächlich die Eröffnungsszene von Die Neun Pforten herangezogen hatten als Vorbild. Und irgendwie sehe ich hier so einen kleinen Brückenschlag dazu, wenn ich ehrlich bin. Aber gut.
Da muss man aber wirklich viel Insiderwissen haben.
Ja.
Also ich kann dazu sagen, Die Neun Pforten, guter Film.
Ja, sehr unterschätzter Polanski. Ja.
Aber eigentlich knüpft das ja an dem an, was wir in der letzten Folge schon besprochen hatten, beziehungsweise gerätselt hatten, welche Verbündeten Varys denn hat für seinen geheimen Plan quasi jetzt da Inneres zu hintergehen. Das war ja offensichtlich. Und ich fand das dann, also die Frage stellt sich halt trotzdem, wohin gehen die Briefe, was macht er damit? Aber ich fand das nochmal ganz gut, dass er nochmal in seine eigentliche Rolle kommt. Weil wir hatten ja auch schon mal gesagt, er hat ja keine Vögelchen mehr, die für ihn rumzwitschern, ne? Aber da in dem Fall hat er doch wieder welche. Und versucht nochmal so alles das, was ihm möglich ist. Klappt aber nicht.
Obwohl man ja sagen muss, er hat ja Vögelchen in dieser Szene hier, ne?
Ja, das meine ich ja, genau.
Genau, ja. Ja, man kann jetzt so ein bisschen spekulieren. Ich hatte ja in der letzten Folge gemeint, dass er hat ja ganz beiläufig erwähnt, dass es einen neuen Fürsten von Dorne gibt. Und denen, also man kennt das ja am Anfang der zweiten Staffel lässt ja Stannis Baratheon das ganze Reich wissen, dass Joffrey Baratheon ein Inzestbastard ist. Mhm. Und da gibt er auch diesen Brief auf an seinem Eroberertisch und sagt dann, schickt Abschriften davon in jede Ecke des Reiches, vom Arbor bis zur Mauer. Und das macht Varys jetzt wahrscheinlich auch. Er unterrichtet die hohen Häuser darüber, ja, dass es noch einen anderen Targaryen-Thronerben gibt.
Das Problem ist, dass das keine Rolle mehr spielt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt in der letzten Folge da nochmal was groß rausholen werden.
Also ich habe ja ein bisschen Schiss, dass das wieder so ein Deus Ex Machina-Moment wird in der letzten Folge, dass dann in einer total heiklen Situation plötzlich eine Dorne-Armee da steht und sagt, hey, wir helfen euch. Oder meine Theorie ist, der Brief ging nur an eine einzige Person raus. Onkel Benjen.
dann geht die Theorie vom Festmahl und dem Gift auf, ne? Genau.
Ja, wirklich. Okay, großartig, also, ja. Okay, ich habe ja in der Theorie gesagt, alle überleben, das hat sich zu dieser Folge aber erledigt.
Stimmt, ja.
Ich muss ja gestehen, zu der Szene, ich sehe Varys, wie er da einen Brief schreibt, und mir war sofort klar, alles klar, meine Theorie von letzter Woche, die wird sich bewahrheiten, ja. Nämlich, dass er exekutiert wird, ja. Und dass das Tyrion wieder dazu bringt, seine Beziehung, sein Verhältnis zu Königin Daenerys zu überdenken. Und ich glaube, ich hatte recht.
Ja, definitiv. Und ich finde auch, Tyrion ist eine richtig arme Sau in der Folge.
Ja, das stimmt schon.
Und Jon ebenfalls, ne? Sehr ähnlich, beide irgendwie sehr hilflos in dieser Folge. Genau.
Ja. Fandet ihr denn, dass die Figur von dem Varys auserzählt war?
Ja, schon lange.
Ja.
Darüber hatten wir in den letzten Folgen schon gesprochen gehabt. Also wir hatten immer darüber spekuliert, was ist denn jetzt noch seine Aufgabe? Seine Aufgabe war jetzt noch zu sterben.
Ja, aber seine Aufgabe kam ja in Folge 4 durchaus wieder durch. So ist es ja nicht.
Ja, um jetzt zu sterben.
Ja, um jetzt zu sterben. Also er ist ja eigentlich im Begriff, eigentlich einen Putsch anzuzetteln in dem Moment gegen Daenerys. Und also was ich sehr schade finde, also ich muss nochmal betonen, Varys ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren gewesen von Anfang an. Ich habe dem so ab Staffel 5 habe ich dem allerdings erst wirklich über den Weg getraut. Und ich muss zugeben, dass mit ihm, also die Szene, wo er stirbt, hat mich wahnsinnig mitgenommen. Und mit ihm stirbt halt auch so dieser Funke Demokratie, den ich eigentlich in der Serie sah und der auch ein perfektes Ende eigentlich wäre.
Ist für dich damit deine Theorie, dass die Serie damit endet, dass Westeros demokratisch wird jetzt besiegelt?
Nicht direkt, nein. Aber Varys wäre jemand gewesen, der so ein System aufgebaut hätte, glaube ich. Der eine Art Republik vielleicht langsam errichtet hätte, vielleicht zusammen mit Tyrion.
Was ja spannend an dem Charakter jetzt zum Schluss ist, ist, dass er quasi, auch wenn er weiß, welche Konsequenzen das jetzt hat, sonst ist er ja jemand, der viel im Geheimen agiert und vorsichtig ist. Ne? Mhm. Da ist er das nicht mehr. Also er ist jetzt an dem Punkt, wo er sagt so, Ich kann jetzt nicht mehr anders. Ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen, sonst geht hier wirklich alles den Bach runter. Das fand ich wirklich gut. Das hat ihm auch nochmal Tiefe verliehen.
Ich glaube, dass Varys auch erkannt hat, was ich schon gesagt habe, dass sein Tod auch ein paar Leute aufwecken wird, die halt näher bei der Königin stehen. Also Tyrion und vor allem Jon Snow. Und ganz ehrlich, um vorzugreifen, also wenn Jon Snow nächste Woche immer noch sagt so, ja, die ist eigentlich voll Duft als Königin, dann
dann muss man so langsam an seinem Geisteszustand zweifeln, ja.
Ja.
Dann geht er full Targaryen, ja.
Ja, wir haben ihn zwar wiederbelebt, aber auch dumm gemacht.
Ja, er weiß halt nichts. Ne?
Genau, stimmt. Ja. Wobei, ich stelle mir vor, weißt du, er wird dann irgendwie die rechte Hand der Königin und sein Motto ist, ich weiß nichts.
Praktisch. I still know nothing. Ja.
Ja. Was sagt ihr denn dazu, dass Tyrion Varys verrät? Was ja schon hart ist, weil für mich die Beziehung der beiden so sehr freundschaftlich war. Und ich hatte immer das Gefühl, dass neben Jaime Varys vielleicht wirklich die nahestehendste Person ist für Tyrion.
Deswegen hatte ich ja gesagt, dass er eine arme Sau ist, weil er eigentlich ist er jetzt ein gebrochener Charakter.
Ja.
Weil er hat ja an Daenerys geglaubt, wirklich bis ins Mark. Und deswegen war er auch bereit dazu, seinen Freund, seinen langjährigen Freund dann auch tatsächlich zu verraten. Im Glauben, dass er genau das Richtige tut, um dann festzustellen, oh fuck, er hatte recht.
Ja. Aber ich habe auch den Eindruck, dass Varys so ein bisschen in der Hoffnung stirbt, dass Tyrion so ein bisschen sein Werk weiterführen wird.
Ja, auf jeden Fall. Aber das macht's halt nicht besser, seine Entscheidung, also sein Verrat da auch, ne?
Obwohl die ja im Guten auseinandergehen, ne? Also da ist dann, habe ich auch im Making-of gesehen, also da ist ja diese ganz kurze Szene, wo wo Tyrion Varys die Hand irgendwie auf den Arm legt oder so. Mhm. Und das ist dann auch nochmal interessant, weil Varys gilt ja eigentlich so als, sag ich mal, unantastbar. Ja. Und dass er jetzt so, also unantastbar wirklich in dem Sinne, dass er halt wirklich immer jemand war, der über den Dingen stand, zusammen mit Littlefinger oder Melisandre. Die haben eigentlich immer von oben, da gab's ja hier in der am Anfang der 7. Staffel, wo die da aufeinandertreffen auf Drachenstein, da gab's halt diese Szene, wo sie und Melisandre wirklich hoch über den Leuten stehen und praktisch die Früchte ihrer Arbeit begutachten. Ne?
Ja.
Ich fand Varys Tod auch sehr bezeichnend, weil er ja genau so stirbt, wie das Volk stirbt in der Folge, nämlich durch Drachenfeuer.
Stimmt.
Und das passt ja auch wiederum zu Littlefinger.
Ja.
Ja, der ja die Kehle durchgeschnitten bekommt. Es gibt ja diese bekannte Szene in der ersten Staffel, wenn er halt Ned Stark die Klinge an die Kehle setzt und sagt, er hätte ihm nicht vertrauen sollen. Und ich finde, der Tod durch Drachenfeuer ist sehr bezeichnend, dass es diese Verbindung hat mit dem Volk.
Das ist
also er stirbt halt wie sein Volk, also oder wie die Menschen, die für die er gearbeitet hat. Und Varys, das hat man ja in den letzten Staffeln gemerkt, hat halt schon für Könige und Adelsmänner gearbeitet, aber vor allem immer fürs Volk.
Richtig, genau.
Ja, so durch die Blume, ne?
Immer wirklich toller Charakter, ja.
Ja.
Und die Berührung von Tyrion, die wirkt ja nicht nur wie Beistand, das hat ja auch gewirkt wie Verständnis, oder?
Ja.
Dass er jetzt verstanden hat und wie Dominik schon gesagt hat oder wie Thomas gesagt hat, dass er das weiterführt durch die Berührung, also nochmal so eine wirklich verbildlichte Übertragung einfach, ne?
Ja, tatsächlich. Also ich muss zugeben, Stu, also hier das mit dem dass der Feuertod jetzt das verbindende Element ist zwischen Volk und Varys, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Vielleicht auch, weil ich mich eher darauf konzentriert habe, dass es natürlich auch ein Callback ist auf die 7. Staffel, wo Daenerys ihm prophezeit hat, was sie mit ihm machen wird, wenn er sie hintergeht. Ne?
Mhm. Ja.
Sie fackelt gerne, ne?
Sie fackelt gerne. Ja, da ist schon Varys entsetzt irgendwie, weil er sagt zu ihr da in der 7. Staffel, sagt er, Wenn ihr irgendeinen Makel an mir finden sollt, dann soll grauer Wurm mich köpfen oder eure Drachen sollen mich verschlingen. Und dann sagt sie erst gar nichts, dann tritt sie auf ihn zu und sagt, wenn ihr mich hintergeht, dann verbrenne ich euch bei lebendigem Leibe. Ja. Und man sieht richtig den Schock in seinen Augen.
Genau, und bei ihr gab's schon immer irgendwo Extreme und dieses Impulsive. Deswegen wundert mich jetzt auch dieser Ausgang der Folge nicht.
Nee. Ja. Aber springen wir mal zurück, denn bevor Varys zu Grillkohle verbrennt, gibt es ja noch...
Oh.
Was?
Nicht Varys, ey. Der geht auch so im Stillen, ne? Ist euch das mal aufgefallen, dass die ganze Szene total still ist?
Ja.
Er macht auch kein Geräusch. Ich meine, Littlefinger hat gewimmert, ne?
Ja, er ist halt... Varys war halt eben ein guter. Rest in peace, mein Freund. Rest in peace. Grüß mir Doris Day.
Naja, Varys hat ja noch diese geilen Sätze, die er da sagt, wo er sagt, dass er hofft, dass Tyrion sich täuscht.
Ja.
Starke Szene.
Ja. Ja. Ich wollte mal zurückspringen, denn vor Varys Hinrichtung gibt es ja eine, ich muss gestehen, ich fand das ganz amüsant, Tyrion geht zu Daenerys, die total katatonisch da irgendwie reinblickt, und schon diesen Mad Queen Ausdruck hat, ja. Und sie dann so sagt so, jemand hat mich verraten. Und Tyrion so, oh ja, sie weiß es. Und dann sie, Jon Schnee. Und wo ich dann dachte, was wäre, wenn Daenerys nicht Jon Schnee gesagt hätte, sondern irgendwie Elisabeth Kotschmitter. Und Tyrion, ja genau, die war's. Okay, die werden wir jagen.
Also,
aber glaubt ihr, was ich eigentlich fragen wollte, glaubt ihr, wenn Tyrion nichts von Varys erzählt hätte, dass Daenerys dann wirklich gedacht hätte, okay, es ist Jon Schnee?
Naja, also es nagt ja schon die ganze Zeit an ihr, dass irgendwo Verrat ist und sie sieht ja auch überall schon Verrat und dass alle sie hintergehen wollen und niemand sie liebt. Das ist ja so ein Leitmotiv, was sie auch nach vorne bringt. Und ich glaube, sie hat sich die ganze Zeit dann schon Gedanken gemacht, also so ist der Charakter halt aufgebaut, von wegen, hatte das jetzt jemandem erzählt oder nicht? Und als dann Tyrion tatsächlich dann kommt, ist ihr eigentlich schon klar, dass einfach der Verrat gewesen ist.
Und sie kann sich auch herleiten, dass es von Sansa ausgeht, ne? Weil genau. Die haben ja wirklich stille Post in Winterfell gespielt und also sie kann das wirklich genau zurückverfolgen mit ihrem Kopf. Also dass Jon es seinen Schwestern erzählt hat, obwohl sie ihm das eigentlich verboten hatte, mehr oder weniger. Ne? Also er hatte natürlich nichts geschworen, aber er hat es denen erzählt und Sansa hat es wiederum Tyrion erzählt und Tyrion rechtfertigt das dann ja auch damit, dass ja, eure Hand sollte wissen, was da ist und euer Meister der Flüsterer auch, also Varys, ne? Und Tyrion sagt dann ja auch, dass es ein Fehler war, aber man merkt auch wirklich, Tyrion ist so wirklich so im Stromberg-Modus, so Schadensregulierung, ne?
Ja, er ist auch verzweifelt, ne?
Ja.
Und das ist auch nochmal eine sehr entscheidende Szene.
Entschuldigung.
Tyrion, der Stromberg.
Ich habe wieder Kopfkino.
Wir hatten aber schon mal Stromberg.
Ja, das hatten wir schon mal, ja.
Ich weiß, aber ich stelle mir gerade vor, wie
was?
Ja, wie raus. Tyrion von allen gefeiert wird, indem sie einfach schreien, Lurchi.
Was ich sagen wollte, ja. Sie hatte halt ihre zwei lieben Drachen verloren, sie hat halt zwei sehr enge Freunde verloren, in relativ kurzer Zeit und stellt jetzt fest, dass die eigentlichen Freundschaften, die ihr noch geblieben sind, sie alle hintergangen haben.
Was vor allem an den Toten halt richtig wichtig ist, das ich muss nochmal den YouTube-Kanal Nerdkultur erwähnen einfach, der hat es wunderbar hervorgehoben in seinem Video dazu, was gestern leider erst rausgekommen ist. Die ganzen Personen um Daenerys herum, die sind auch Teile ihrer Persönlichkeit. Also Jorah ist praktisch ihr gutes Gewissen gewesen.
Ja,
das ist jetzt praktisch weg.
Mhm.
Und Missandei, naja, also man darf nicht vergessen, Missandei kommt ja aus der Sklaverei und sie hat sie befreit. Und mit Missandei ist praktisch auch ihre Bestimmung gestorben als Befreierin von Unterdrückten und Sklaven.
Man darf auch nicht vergessen, dass der Tod von Missandei ja auch Grey Worm zugesetzt hat. Es gibt ja diese Szene, wo er, was ist das, so eine Maske von ihr ins Feuer wirft. Das ist das Einzige, was von Missandei übrig geworden ist.
Eine Tasche oder sowas.
Ne? Nee, das ist dieses Halsband.
Ach, das Halsband. Okay.
Ja.
Eine Tasche.
Ja, Gucci. Ja, ich wollte es gerade sagen, die Gucci-Tasche.
Die wollte ich ihr noch schenken, wenn wir die Küste von Nord erreichen.
Ja,
Er war extra bei Shopping Queen für sie, ja.
Shopping okay, Queen. Jetzt er gut, kommt doch. Auf den eisernen Thron.
Ja. Oh Gott.
Eure Aufgabe, dresst euch passend zu einem Genozid in Königsmund.
Man darf nicht vergessen, die Serie läuft auf RTL 2, ja?
Vox. Ach nein.
Ja, ist aber beides RTL-Konzern, ist egal.
Okay, ja.
Egal. Großartig.
Okay, ich würde sagen, wir können mal langsam zu der Szene kommen, die ich ganz schön fand, nämlich Tyrion erfährt so ganz nebenbei von Daenerys, dass Jaime festgenommen wurde.
Mhm.
Oh Wunder. Und Tyrion befreit ihn. Und hat auch noch einen Fluchtplan. Ja,
aber vorher kommt noch eine sehr, sehr wichtige Szene, finde ich.
Oh,
bitte. Bevor wir dahin springen, und zwar wie Jon und Daenerys nochmal aufeinandertreffen.
Mhm.
Und weil das ist eine sehr, sehr entscheidende Szene, weil da geht es tatsächlich um Liebe und um Hass beziehungsweise Angst verbreiten. Weil sie hofft quasi, denn wenn Jon ihr nochmal einen Treuebeweis entgegenbringt, indem er ihr ins Bett steigt, er hätte sie auch mal aufopfern können jetzt für die hunderttausende Tote. Ne?
Also ja, also
er ist eigentlich ist er schuld, ne?
Ja.
Sie gibt ihm ja ganz klar zu verstehen, dass sie jetzt in zweierlei Richtungen regieren kann. Das eine ist mit Liebe tatsächlich.
Mhm.
Das setzt er aber dann, macht er nicht. Und das andere, okay, dann muss es halt Angst sein.
Fandet ihr, dass er versucht hat, sich noch drauf einzulassen im ersten Moment?
Ja.
Er hat gehadert halt. Dass er versucht hat, komm, ich versuch's, aber es geht nicht.
Ich glaube, er hat, also viele gehen ja davon aus, dass er den Inzest im Hinterkopf hat. Ich glaube eher, dass er den Tod von Varys noch sehr präsent hat, weil das ist genau davor die Szene und dieser Gesichtsausdruck von ihr, als Ware stirbt, diese teilnahmslose Kälte von ihr,
ja,
die hat ihn, glaube ich, nachdenken lassen. Und wenn ich das auch mal kurz einhaken darf, in dem Inside the Episode ist sehr interessant. Ich muss jetzt wieder mit meinem Viserys kommen einfach, weil in dem Inside the Episode reden die Autoren über diese Szene. Und in dieses Making-of wird tatsächlich die Stelle reingeschnitten, wo Daenerys dabei zusieht, wie Viserys diese goldene Krone von Khal Drogo verpasst bekommt.
Ja.
Und da ist...
immer noch der brutalste Kill der ganzen Serie.
Der abgefahrenste. Wobei Khal Drogo, der einem die Zunge rauszieht und ihn dadurch tötet, ist auch... Ja, gut. Oder schneidet ihm die Kehle durch und zieht ihm die Zunge raus und hat ihn ja in der Hand wie so ein Steak. Aber egal.
Nennt man kubanische Krawatte.
Danke. Da spricht der Experte.
Ja, von Mafia-Filmen, ja.
Pascal kommt aus Westfalen, die kennt sich da.
Ja, ich ja auch. Okay.
Ja, ich muss gestehen, ich habe es auch so gesehen wie Dominik, dass er halt eben den Tod von Varys im Hinterkopf hatte. Hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock gehabt, wenn ich ehrlich bin.
Naja.
Der Geruch von verbranntem Fleisch, der macht dich erst so richtig heiß, ne?
Ja, komm, lass bumsen. Ja, genau. ich kann mir auch vorstellen, dass Jon Snow dachte so, wenn ich jetzt nicht mehr ins Bett gehe, was soll schon passieren?
Ja, genau.
Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die so unbedingt auf Sex aus war oder ob die einfach nur auf so eine körperliche Antwort von ihm einfach.
Die dass
sie
braucht ihn, einen Vertrauensbeweis.
Ja, dass er sie leidenschaftlich küsst und dann in den Arm nimmt oder so. Dass die unbedingt die vögeln oder so, ne?
Die hat Halt gesucht.
Ja. Genau. Und sie wurde halt zurückgestoßen. Und das war für sie dann der Weg in die Finsternis. Die dunkle Seite der Macht.
Ich muss
kurze,
da auch,
Entschuldigung, kurze Theorie. Glaubt ihr, dass in der letzten Folge, dass es einen Kampf gibt zwischen Jon Snow und Daenerys und der sagt dann irgendwann
Snow.
Jon Snow. Ich sag nur zwei Worte. Higher Ground.
Gib auf, Daenerys.
Ich hab den High Ground. Ich stehe über dir.
Ja, welcher Drache steigt höher? Ach nee, scheiße, gibt nur noch einen. Ja. Was ich noch einhaken kann mit Daenerys, also was ein interessantes Detail ist, also sie sieht ja schon richtig, also die hat sich ja schon richtig gehen lassen, ne? Also was zum Beispiel interessant ist, dass ihre Haare jetzt so aussehen, man darf nicht vergessen, Missandei war ja immer die ihr die Haare gemacht hat zum Beispiel.
Du bist so ein verkackter Nerd.
Und die ganze, ich weiß nicht, wie es ging, das habe ich vorhin auch schon im anderen Podcast gesagt, irgendwie hat sie mich an Thorin Eichenschild im dritten Hobbit erinnert.
Vom Ausdruck her, ja, das stimmt.
Ja, also so halt dieses Isolierte, weil von ihr wird ja auch gesagt, sie hat seit Tagen irgendwie nichts gegessen und sie lässt irgendwie niemanden zu sich und so weiter und so fort. Und mit Thorin ist es ähnlich und naja, dessen Reaktion ist dann ja auch sehr ähnlich, ne? Mhm. Und ja, gut.
Mhm. Ja. Wollen wir jetzt mal zu Jaime und Tyrion kommen?
Ja, eine wunderschöne Szene, finde ich.
Ja. Großartig.
Und auch eine sehr wahrhaftige Szene. Und ich habe Tyrion, glaube ich, noch nie so ehrlich gesehen.
Ja, das stimmt.
Also es gibt ja im Laufe der Serie diverse Szenen, die beiden zusammen haben. Alleine in der ersten Folge der ersten Staffel, wenn Jaime Tyrion im Puff aufsucht, ja. Oder es gibt diese ganz bekannte, diese Kutschaku, ne? Ich weiß nicht, welche Staffel das ist. Da
vierte.
Danke. Nerd.
Das soll auch Pascal immer nur im Hintergrund sagen.
Dominik ist der Brand unseres Podcasts.
Ja, das stimmt.
Oh, ich glaube, nein, Dominik, schon wieder.
Ohne Dominik wäre es, glaube ich, echt so, ja, war gut, ja. Ja. Gut, tschüss.
Okay, mehr Fokus jetzt hier. So.
Ja, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, Chef.
Der amtierende Night King hat gesprochen.
Oh, weia.
Ja.
Ja. Was ich mich gefragt habe, er hat ja auch gleich einen Fluchtplan. Ja, er sagt jetzt zu Jaime, hey, pass auf, da ist irgendwie so eine kleine Bucht, da ist so ein Geheimgang, da kommst du halt in den roten Bergfried, wie das Ding heißt, rein. Mhm. Da ist auch ein Boot für dich, für Cersei. Ja, und hau mit dir ab. Und das könnte euch retten. Denk an das Baby.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wie hat er das Boot da hinbekommen?
Ich glaube, da steht er immer. Also so habe ich es zumindest interpretiert. Also dass das einfach immer als Fluchtplan ist.
Er hat doch mit Davos gesprochen. Er hat das doch bereitgestellt.
Nein. Davos hat eine andere Aufgabe bekommen. Genau, Davos hat die Aufgabe bekommen, so viele Menschen wie möglich zu retten.
Ja, aber mit einem Boot?
Nein. In der Schlacht, während der Schlacht.
Ich dachte, er sollte Cersei rausschmuggeln.
Nein.
Ich hab's auch so verstanden, dass diese Aufgabe, die er Sir Davos erteilt, was anderes war. Vielleicht etwas, was wir erst in der nächsten Folge
oder so
offenbart bekommen.
Ja, weil man hat Davos dann später, als die Tore stürmen, ist er dabei.
Ja.
Ja. Aber ich dachte wirklich, er hat Davos irgendwie jetzt engagiert, Jamie da reinzuschleusen und beide wieder raus.
Oder um das Boot dahin zu bringen.
Das darf man ja auch nicht vergessen. Das fand ich sehr interessant. Also diese Prämisse, dass Tyrion die jetzt irgendwie da wegschaffen will und die dann irgendwie ein neues Leben anfangen können in Pentos. Das ist letzten Endes eigentlich eine genaue Spiegelung von dem, was mit Daenerys selber vorher passiert ist. Weil die ist ja auch weggeschafft worden von Targaryen-Kollaborateuren nach Pentos. Und das ist jetzt eigentlich die genaue Umkehrung, ne?
Hat noch nicht geklappt.
Ja.
Seit wann weiß Tyrion eigentlich, dass Cersei schwanger ist?
Das weiß er seit dem Ende der 7. Staffel.
Ja, genau. Okay.
Aber das ist auch so ein bisschen merkwürdig und dieser Plot hat sich irgendwie dann auch leider so ein bisschen ins Nichts verflüchtigt in dieser Folge, vor allem was Euron angeht. Aber da kommen wir später zu.
Ja. Ja, Euron und seine Babytapeten.
Ja.
Ja.
Euronix,
genau.
Best of Babytapete.
Habt ihr denn nach dem Gespräch zwischen Jaime und Tyrion gedacht, dass Jaime dem Folge leisten wird?
Dass er es zumindest versucht. Also, ob Cersei da mitgeht, ist natürlich eine andere Frage.
Ja. Okay. Das Ganze ist natürlich auch eine Referenz auf das Ende der 4. Staffel, wo es genau umgekehrt ist, wo Jaime Tyrion befreit. Hinter dem Rücken von Tywin oder auch Cersei. Ne?
Aber wenn wir gerade darüber sprechen, wie ein Boot da hinkommt beispielsweise, viel spannender fand ich, wie schnell man in diese Festung gekommen, also wie man in die Stadt gekommen ist, obwohl die belagert ist so. Überall stehen die Tore offen. Hallo.
Ja, ja, Moment, das war ja ein Geheimgang. Durch den sind sie ja schon mal gegangen in der 7. Staffel. Da haben die sich doch...
Ja, das ja. Aber ja. Jamie kommt ja nachher nicht durch den Geheimgang da rein erst.
Wahrscheinlich schon, doch.
Naja, die normale Stadt kommt
er durch Tor. Er versucht es durch die Tore. Gut,
stimmt.
Die werden zugemacht und dann kommt er durch die Seitengassen da rein.
Ja.
Und Arya und der Bluthund genauso. So, hallo, sind wir da.
Ja. Ich glaube, zu Arya und Sandor Clegane kommen wir jetzt auch, oder?
Ja, die sind da, genau.
Ja, die schummeln sich nämlich auch in Königsmund rein. Und,
naja, was heißt schummeln? Die sagen schon sehr klar, was sie vorhaben, ne?
Okay, das stimmt. Das hat auch so ein bisschen was von so, was wollt ihr hier? Ja, ich will meinen Bruder umbringen und sie die Königin.
Ja, lustig. Ich frag mal eben meinen Hauptmann.
Genau. Ja. Ob das mal okay ist. Hat dann auch so ein bisschen was von Stauffenberg, ne?
Ja.
Feldwebel Kolbe will mich nicht durchs Haupttor lassen.
Ich muss aber gestehen, ich fand die Szenerie ganz schön, wie man gesehen hat, dass Arya und der Bluthund halt mit Mühe, also gerade eben noch so reinkommen und Jamie nicht. Und obwohl wie er da in der Menge da steht, mit seiner goldenen Hand.
Hat er die Hand eigentlich hochgehoben, damit die Soldaten ihn erkennen?
Ja, nee, genau.
Ja,
okay.
Ja,
okay. Ich hatte so ein bisschen was von Mathematikunterricht. Ich weiß die Antwort.
Lass mich rein. Ich hatte mir auch gedacht, hätte er die nicht vielleicht abnehmen und damit rumwedeln können, weil es wäre noch
ordentlicher gewesen.
Nach vorne schmeißen.
Ja, komm mal hier. Er winkt ihn mit seiner Hand zu. Oh, scheiße.
Was ich aber auch cool finde, sie haben ihn ja festnehmen können, weil sie ihn an seiner Hand erkannt haben. Jetzt frage ich mich, es gibt doch in Westeros bestimmt andere Leute mit einer Eisenhand. Ja, das ist hier bei den kriegerischen Zeiten. Stell mal vor, Tyrion geht ins Zelt oder sitzt wildfremder.
Ja, aber er hat eine goldene Hand, das darf man nicht vergessen. Das sind die Lannisters. Und Gold sieht man ja doch ziemlich, ne?
Ja,
also nachts zum Beispiel auch. Ja.
Gold ist ein gutes Stichwort.
Oh ja.
Denn jetzt kommt die goldene Armee. Und ich sage es mal so. Also,
Herr Rissmann, ja?
Ja.
Herr Rissmann, der nicht mal Text in dieser Folge hat.
Ja, die Dothraki waren ja eine Feuerwand, die erloschen ist. Die Goldene Armee wurde hingegen von einer Feuerwand erloschen.
Wie?
Ich muss gestehen, das war wieder so eine Sache, wo ich halt echt dachte, ihr macht so ein Geschisse um diese Armee. Ja, ihr habt keine Elefanten und die sind die, doch, das sind die allergrößten Krieger, meine Fresse, also da, die hauen dir aber auch alles weg. Sie können den später alle tot.
Wie ist das nicht aber mal, das wären 40.000 Mann?
Nee, 20.000. Aber da muss ich ehrlich gesagt, ja, die waren davor, dahinter irgendwie zu sein. Ist egal. Auf jeden Fall, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil die Serie spielt ja oftmals mit unseren Erwartungen, zumindest sehr, sehr stark früher. Ne? Da hast du gedacht so, boah, den Charakter mag ich aber, zack, tot. Das finde ich ganz angenehm, dass, also da sprechen wir jetzt mittlerweile schon über die Schlacht und quasi der Drache ist da und macht alles zu Klump. Das kann man durchaus kritisieren, indem man dann sagt, so, sind die das denn totale Schlummschützen, was ist denn los mit die, sind die alle bekifft? Nichtsdestotrotz ist dann diese Bedrohung durch diesen Drachen so riesig und als dann das Tor zerstört wird, weil ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, was wollen die denn machen mit dieser kleinen kläglichen Armee da vor der Tür? Wie wollen die denn da reinkommen? Und dann wurde meine Frage ziemlich spektakulär beantwortet und davon ist cool.
Wie konnte sich der Drache von hinten anschleichen?
Er hat sich da so reingeklettert.
Moment, der hat sich ja nicht angeschlichen, der kam aus der Luft.
Genau. Ganz schnell angeflogen.
Und hat also irgendwie keiner Alarm geschlagen oder so?
Da war doch schon alles kaputt, das war doch schon überall
zu
hören.
Die hat doch da die ganzen, die hat sämtliche Ballisten verbrannt, die hat die ganze Flotte verbrannt.
Ja, by gut.
By the way. Sie hatte die Wasserflotten zerstört und kam dann von der Stadt nach hinten und hat dann erst die ganzen Ballisten kaputt gemacht, oder nicht?
Sie hat auf, also die Reihenfolge war, also ursprünglich, sie kommt ja dann aus dem Himmel auf die eiserne Flotte.
Genau.
Und brennt die nieder. Und dann geht sie rüber zu den Stadtmauern und fängt an, die Ballisten zu verbrennen.
Nein, das macht sie erst danach. Nein, das macht sie erst danach. Du siehst nämlich erst die lange Einstellung,
Nachdem sie das Hauptschiff zerstört hat, fliegt sie auf die Mauern
zu. Stimmt. Ja, klar.
Aber wir sind jetzt auch, glaube ich, schon echt zu weit, weil wir haben ein wichtiges Detail ausgelassen.
Ich wollte noch was sagen.
Ja.
Zu der Goldenen Armee, Entschuldigung.
Ja.
Aber was Thomas sagte mit den Erwartungen spielen, das ist bei Figuren ja ganz schön. Aber wenn du sowas aufbaust, so eine Armee, dann musst du aber auch irgendwas abliefern. Und abliefern heißt dann nicht, dass sie innerhalb von 5 Sekunden einfach frittiert werden.
Aber die hatten keine Elefanten dabei. Was sollen die denn machen?
Ja, sie haben das Budget für die Elefanten, haben die in die goldenen Rüstung gesteckt, glaube ich.
Was hätten denn die Elefanten machen sollen?
Das wäre dann vielleicht zu sehr Herr der Ringe gewesen, Olifanten und so. Ne? Ja.
Ich muss auch gestehen, wahrscheinlich steh ich damit alleine da, aber ich fand, die Rüstungen sahen auch billig aus.
Ja, das stimmt.
Ja, so ein bisschen, ne? Außer die von Herrn Rissmann. Ja.
Wo, das muss ich auch noch sehen. Ich war heute in Köln und in der U-Bahn gibt es ja immer diese komischen Werbetafeln.
Ja.
Und da gab es so eine Schlagzeile, Mark Rissmann, der in Game of Thrones Harris Strickland spielt, der Anführer der Goldenen Armee, äußert sich zum Finale von Game of Thrones. Und dann dachte ich mir so, euch ist schon klar, dass der Mann eine Screentime von 20 Sekunden
hat. Aber dafür hat er die lustigste Szene überhaupt in der ganzen Serie bekommen, oder? Also es hatte schon sehr was Cartoon-mäßiges, als er dann aufgestanden ist und so getan hat, so von Staub abwischen und schnell weglaufen.
Er tat mir auch tatsächlich ein bisschen leid, weil ich habe letztens ein Interview gehört, das er gegeben hat für Serienjunkies.de, was sehr lustig war, weil die haben versucht, ihm was aus der Nase zu ziehen und er durfte wirklich gar nichts sagen. Also er durfte nicht sagen, in welcher Folge er drin ist, was für Szenen er hat, gar nichts. Nur zu seinem Kostüm hat er irgendwas erzählen dürfen. Und dann denkt man sich jetzt ernsthaft, diese verdammte Geheimhaltung, ja, für eine Szene, in der er nicht mal reden darf. Also man muss sich vorstellen, der ist in der ersten Folge dieser Staffel eingeführt worden, hat 3 Sätzchen sagen dürfen und dann stirbt er. Also das ist so eine dermaßen undankbare Rolle gewesen.
Also ich kann das nachvollziehen. Ich finde aber, der Fokus der Folge ist ein anderer.
Ja.
Und der ist ganz klar auch besser, als wenn sie die sich jetzt gebettelt hätten.
Ich finde generell.
Mir hätte, glaube ich, schon einfach einen Satz gereicht, wo sie halt sagen, okay, wir könnten die Goldene Armee mit dem Drachen doch relativ einfach besiegen. Das hätte mir, glaube ich, gereicht. Aber die wurde halt jetzt seit der ersten Folge dieser Staffel oder schon davor so aufgebaut und vorgestellt wie die Killerarmee. Ja. Das ist halt so ähnlich wie mit den Drachen. Ja, Drachen, die ultimative Kriegsmaschinerie. Oh, einer ist tot.
Ups. Aber da sind wir doch wieder bei, ja.
Und by the way, tut mir leid, wie kann es sein, dass sie problemlos diesen einen Drachen kalt machen, aber jetzt nicht treffen können?
Genau.
Ich weiß nicht, was hatten die Zielwasser getrunken? Dann hätten sie nicht alles verbrauchen sollen.
Daenerys wusste ja nicht, wo die Flotten sind. Da hatten sie ja.
Ja, gut, das ist auch so ein leidiges Thema. Weißt du, wenn man auf offener See oben fliegt und ich sehen kann, dass da eine Flotte ist, die nicht zu einem.
Da war die Flotte im Vorteil und jetzt ist ja Daenerys von oben gekommen, ne?
Also ich finde, das kann man auch akzeptieren, dass sie einfach schneller war und mittlerweile auch wusste, worauf sie sich einlässt mit diesen Waffen. Aber wir sind da wieder bei der Frage von Strategie und es gab halt keine Strategiebesprechung für die Schlacht. Also zumindest keine, die wir bekommen haben. Und eigentlich ist deren einzige Strategie, wir haben einen Drachen.
Also ich habe hier aufgeschrieben, meine Notizen, Strategie-Doppelpunkt, Burning Down the Houses.
Genau.
Ja, es ist
Warte, wir haben die Goldene Armee. Wir haben einen Drachen. Drache, Smash!
Oh, ja. Puny Dragon, ne? Ah, ne, Puny Rissmann, Entschuldigung.
Ich muss einmal zwischengrätschen. Gab es da eigentlich auch eine Theorie, dass der Drache in irgendwie in der fünften Staffel oder so noch Eier gelegt hätte? Und dass dann noch kleine Drachen kommen?
Ja, es gab diese Scheißtheorie, dass wir haben ja im Intro haben wir ja diese Bildnisse und da ist eins, wo drei kleine Drachen sind und ein großer und das zeigt natürlich eigentlich die Geburt der Drachen und der große Drache ist Daenerys, aber manche haben sich jetzt irgendwie abgeleitet auch aus dem letzten Teaser, wo Euron da irgendwie in den Himmel guckt, da haben dann auch welche gesagt, oh nein, der Schrei, der klingt überhaupt nicht nach Drogon, ist das vielleicht noch ein vierter Drache, sitzt da Rhaegar Targaryen drauf, der in Wirklichkeit Syrio Forel ist, der in Wirklichkeit Jaqen H'ghar ist, der in Wirklichkeit Littlefinger ist. Oh, fick die Scheiße, ey. Tut mir leid, wirklich. Also.
Ich sag einfach, es ist Onkel Benjen.
Benjen Ex Machina.
Ja.
Mit dem habe ich sogar einen Moment gerechnet irgendwie. Aber wir haben was wirklich Wichtiges vergessen, weil Tyrion hat ja Daenerys in diesem Thronsaalgespräch auf Drachenstein, hat er irgendwie so ein halbherziges Kompromiss abgepresst, nämlich dass.
Stimmt, ja.
Sie stoppen wird den Angriff, also zumindest dem Drachen, wenn die Glocken geläutet werden und wenn sich die Tore öffnen.
Ja, genau.
Und deshalb warten sie irgendwann alle auf dieses Glockenläuten von Cersei, die, die erst nicht so wirklich ihre Niederlage anerkennen will. Wirklich so, ja, wir haben die Goldene Kompanie ist weg. Wir haben Euron Graufreuds Flotte, die Flotte brennt. Also sagt dann Qyburn zu ihr. Ja, unsere Soldaten, Lannister-Soldaten, die kämpfen viel besser als irgendwelche Söldner. Die haben sich gerade ergeben. Oh. Und ja, Cersei bekommt es dann so langsam echt mit der Angst zu tun, ne?
Jetzt sind wir eigentlich auch schon an der Stelle, wo es nachher dann entscheidend wird. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne Szene, weil gerade was du beschrieben hast, und auch danach sieht man bei ihr auch an den Gesichtsausdrücken, also wirklich eine tolle Schauspielerin auch, an den Gesichtsausdrücken auch, dass innerlich in ihr was zerbricht. Dass diese Welt, die sie sich aufgebaut hat oder vorgestellt hat, was sie alles an Macht hat, nichts wert ist, tatsächlich im Falle einer richtigen Konfrontation jetzt. Und man hat auch das Gefühl, als dann nachher tatsächlich dann die Glocken geläutet werden überall, dass sie auch so ein bisschen, es ist vorbei. Also hatte ich zumindest rausinterpretiert bei ihr, dass sie jetzt denkt, es ist geschafft, es ist vorbei, ich habe verloren, okay, ist gut jetzt, ne?
Ja, Tränen in den Augen da.
Genau.
Auch, ne? Ja.
Und dann geht's los.
Und dann geht's los.
Ich muss auch gestehen, ich fand, es war eine schöne Szene, wenn sich die Soldaten dann in Königsmund so aufeinandertreffen, so 2 Meter voneinander entfernt und sie legen die Schwerter nieder.
Mhm. Ja.
Und man hat, also ich bin ehrlich, mir war klar, da passiert doch irgendwas und etwas, was nicht gut ausgehen wird. Aber trotzdem gab es diesen Moment der Hoffnung, der dann, wenn man so will, durch den geworfenen Speer von Grauer Wurm zunichte gemacht wird.
Nachdem er aber gesehen hat, dass seine Königin quasi weiterfliegt, weiterkämpft.
Ja, und ich muss auch gestehen, der Gesichtsausdruck von Grauer Wurm war nicht so nach dem Motto, hey, wenn sie weitermachen, mache ich auch weiter, sondern das war mehr so purer Hass.
Ja, genau.
Weil man darf ja nicht vergessen, wie er zu Missandei steht. Richtig, oder stand. Genau.
Also wir haben jetzt quasi, die Stadt ist gefallen, ne, bis auf die Feste selber. Die Dothraki. Ich bin immer noch überstaunt, wie viele Dothraki noch übrig sind.
Muss ich ehrlich sagen, das ist so wo die alle herkommen. Komisch.
Und auch wie viele Unbefleckte immer noch da sind. Also das finde ich auch sehr überraschend. Und die stürmen halt jetzt in die Stadt rein und haben alles durchpflügt. Genau, und jetzt kommt es halt zu der Szene, wo Daenerys mit ihrem Drachen landet und diese Kirchenglocken hört und quasi in dem Gesichtsausdruck schon sieht, wie sie hadert damit, tatsächlich jetzt zu sagen, okay, wir haben gewonnen, es ist jetzt alles gut, legt die Waffen nieder, wir ziehen jetzt ein und sich denkt so, ey, fickt euch doch alle, ich mach euch jetzt platt.
Vor allem, wie sie dann auch rüber sieht zum Roten Bergfried, ne? Was man ja auch nicht vergessen darf, das ist ja eigentlich so gesehen ihre wahre Heimat. Also sie, die ganze Serie hat sie letzten Endes eigentlich vom Arsch der Welt, wo man sie ganz am Anfang verortet hat, hat sie eigentlich zurück in ihre Heimat geschickt, Stück für Stück. Also Drachenstein, da ist sie ja geboren worden. Und King's Landing, ja, weiß ich nicht, wäre sie ja eigentlich unter normalen Umständen aufgewachsen. Aber dass sie dann jetzt halt, naja, also es ist generell spannend, wie diese Folge auch mit Isolation wieder arbeitet. Sowohl von Daenerys als auch von Cersei, die letzten Endes auch dann da allein steht und wirklich bange ist. Und ihr müsst auch mal darauf achten, ist euch zum Beispiel mal aufgefallen, dass Daenerys und Cersei dieselbe Farbe tragen?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Nein, die tragen beide dieses Weinrot. Und die Folge, die Folge, die hebt halt, also diese Parallelitäten der Mad Queens in dieser Folge sind halt sehr spannend.
Das stimmt. Und ich glaube, wir müssen jetzt an dem Punkt auch ganz kurz darüber sprechen, welche Resonanz die Folge aktuell hat. Also viele waren ja lange Zeit Fans von Daenerys, ne, und haben tatsächlich gehofft, sie ist die Heilbringerin, sie rettet alle tatsächlich, sie bringt Frieden. Und uns, also das hattet ihr auch in den letzten Podcasts schon rausgehört, alle, die zuhören, hatten ja immer schon die Theorie, sie verliert jetzt nach und nach alles und wird dann irgendwann tatsächlich auch wahnsinnig oder ähnelt ihrem Bruder sehr stark, weil sie sowieso schon immer einen Hang zu, ich fackel alles ab und ich bin ein bisschen impulsiv ist. Ich finde das. Man kann natürlich kritisieren, dass das jetzt ein bisschen überhastet passiert ist, diese Wandlung innerhalb von einer Folge. Ja,
also ich muss gestehen, die Wandlung von Daenerys finde ich nicht überhastet.
Ich finde sie auch nicht, aber ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt.
Also sie ist in der Drastik und Konsequenz ist sie schon sehr überzeichnet. Das gebe ich zu. Aber es ist nicht so, dass es so ganz plötzlich kommt.
Nein, im Prinzip arbeitet die Folge seit der ersten Folge darauf hin, ne?
Ja, also wenn man mal einfach alles richtig analysieren würde, was sie so getan hat und was sie gemacht hat, ne? Dann kann man das auch vorhersehen, dass das passierte. Und deswegen finde ich das richtig, richtig toll, dass sie das auch so gemacht haben.
Ja, wie du schon sagst, ich glaube, das Problem ist einfach die Drastik, genau, in der das jetzt passiert, in der wirklich dieses Mad Queen-Potenzial ausgeschöpft wird.
Ja, und zwar bis ins Letzte.
Ja. Und das Schlimme oder das Tragische ist ja, wenn sie Schluss gemacht hätte beim Glockenschlag und sich gesammelt hätte, dann wäre sie, glaube ich, auch als Heldin gefeiert worden, was sie mal wollte. Aber sie machte sich letztlich ja selbst kaputt.
Du glaubst gar nicht, wie viele im Internet sie als Heldin feiern.
Ja, aber es tut mir leid. Ich glaube, das können wir ja jetzt schon mal sagen. Die brennt halt alles nieder. Und mit alles meine ich auch alles und jeden. Also, und da gibt es ein paar sehr drastische Szenen. Und die ich auch gut fand. Und bei mir war es so, ich hatte immer so ein bisschen Verständnis für Daenerys, auch wenn ich sie immer nervig fand. Ja, für mich war es halt immer so eine Beverly Hills-Tusse.
Ja. Mit Latte Macchiato.
Genau, so weißt du, so nicht so, where is my drag, sondern where is my chai latte? Ja.
Und dann wollte keiner auf ihre Party kommen.
Ja. So ein bisschen wie Will Ferrell in Zoolander. Aber wenn man die jetzt noch als Heldin feiert, und jetzt nur von der Figur her, es geht nicht darum, ob wir Emilia Clarke als Schauspielerin mögen oder nicht, es geht nur um die Figur, kann ich es nicht nachvollziehen, wie man jetzt auch sagen kann, ey, das ist voll die Heldin.
Mit welcher Begründung man, denn? Also, was ist denn das Heldenhafte
das
jetzt?
Ja, das würde ich auch gerne mal wissen.
Also viele Leute meinen, dass King's Landing ein absolutes Drecksloch ist erstmal. Und dann ist für viele das Argument, ich weiß noch, dass dieses Meme erschien damals, letzte Woche nach der ersten, nach der vierten Folge, ja. Meine Güte. Nach der vierten Folge, da stand auf Englisch, ja, bevor ihr jetzt die arme Bevölkerung von King's Landing bedauern werdet, in der nächsten Folge ruft euch mal in Erinnerung, was die gemacht haben bei Ned Starks Hinrichtung.
Ja.
Oh Mann, ja, aber das ist damit doch, wird das ja, jetzt begründet.
So Bullshit. Das ist doch Quatsch. Und man muss das auch mal als Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. Also wir wissen ja alles, was an Zerstörung jetzt passiert ist. Ne? Und es wurde ja immer gesagt, da leben 1 Million Menschen. Und ich glaube, davon sind jetzt bestimmt 70%, 80% futsch.
Vor allem wirklich alles.
Ja.
Kinder, Frauen, alte Menschen, alles.
Genau, wirklich. Und da kommen wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen auf die Inszenierung der Folge zu sprechen. Würde ich zumindest gerne.
Ja.
Und die ist wirklich herausragend, finde ich zumindest.
Ich greife vorweg und sage, dass ich ist also die Szenerie großartig fand zum Schluss mit Arya.
Ja.
Das war mit eines der besten Szenen, die ich jemals in Game of Thrones gesehen habe.
Ja. Mich hat sie an Children of Man hat sie mich erinnert, diese lange Plansequenz.
Mhm. Ja. Da hat jemand im Internet geschrieben, tschechisches Märchenkino trifft auf Genozid. Passt sehr gut. Mit diesem Pferd noch.
Stimmt, ja. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Szene, finde ich.
Ich muss gestehen, das mit dem Pferd hat mich an Halloween 2 von Rob Zombie erinnert.
Das mit dem Pferd hat mich total an Dawn of Justice erinnert.
Stimmt,
wenn Batman durch die Trümmer läuft und dieses Pferd an ihm vorbeireitet.
Ach stimmt,
ja. Das war auch so random irgendwie.
Aber geil, weißes Pferd einfach immer geil. Sieht einfach geil aus, macht keinen Sinn, aber ist geil.
Aber jetzt haben wir, glaube ich, zu weit vorgegriffen, ne?
Ja, wir sind jetzt zur Schlacht, also ja, obwohl es war für mich keine Schlachtszene so richtig. Man hat Leute kämpfen sehen, aber es war mehr eine Abschlachtung.
Das war ein Genozid.
Ja, genau.
Genozid. Ja, aber ich muss gestehen, ich kann verstehen, warum Jon Snow so passiv war. Der war damit echt auch verblüfft, um es mal so auszudrücken. Aber ich war echt kurz davor, wirklich den Bildschirm anzuschreien, mach was!
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber er macht ja schon was. Also es gibt ja diesen Augenblick, die Szene fand ich auch sehr stark, wo die plötzlich anfangen, auf Grauer Wurms Speerwurf hin, die Lannisters anzugreifen, die eigentlich schon längst die Waffen haben fallen lassen. Und dann stürmen ja Johns eigene Nordmänner auch los und er will das dann verhindern und wird gar nicht mehr Herr der Lage. Und dann gibt es eine Szene, wo er wirklich sieht, wie ein unbewaffneter Lannister-Soldat irgendwie verzweifelt versucht, Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Und dann fällt Johns Blick auf seine eigenen Männer, die plötzlich anfangen, auf irgendwelche Frauen loszugehen, die sie vergewaltigen wollen. Und dann muss ja John sogar noch einen seiner eigenen Männer niederstrecken.
Ich glaube, es ist sogar so, dass er auch mehrfach sieht, wie Vergewaltigungen vonstatten gehen, bevor er nicht einschreitet. Ne?
Ja.
Und also wie gesagt, ich glaube schon, dass dem gewahr wurde, verdammt, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt.
Tschechische Märchen.
Tschechisches Märchen, ja.
Das ist alles die Märchenbraut hier. Ja.
Aber ich dachte mir so, hey, du, wenn jemand ein Ansehen hat, dass er vielleicht mit einem Stopp, Schrei, vielleicht zumindest ein paar davon abhalten kann, dann bist du es.
Aber was ja das auch ganz schön gezeigt hat, das war ja nur noch pures Chaos nachher. Also das hat ja schon fast apokalyptische Bilder projiziert dann am Ende, ne? Also überall Rauch, Blut, Dreck, ne? Also das hatten sie ja auch prophezeit gehabt und jetzt weiß ich auch, was sie damit gemeint haben. Ja. Und da in diesem heillosen Chaos irgendeine Formation wieder hinzubekommen und dann tatsächlich zu sagen, wir gehen jetzt hier geschlossen weg oder wir machen jetzt irgendwas, das war einfach nicht möglich. Und am Ende fliehen sie ja zumindest dann, als nachher sowieso alles kaputt ist. Er kann das aber auch, also ich glaube, John muss sich jetzt definitiv positionieren in der nächsten Folge.
Also was in dem Making-of durchkam, also sie haben selber gesagt, dass, also Migessa Potschnick hat gesagt, dass die dritte Folge eigentlich eine klassische Schlacht zwischen Gut und Böse war. Eigentlich fast so wirklich so Herr der Ringe-Dimensionen. Und das hier soll jetzt eine sein, also im Original hieß es dann, what have we become? Also was ist aus uns geworden? John registriert so langsam, auf welcher Seite kämpfe ich da eigentlich? Ja. Und sie inszenieren, das hatte ich ja gerade eben gemeint, also sahen sie auch wirklich in dem Making-of, dass die Lannisters sind ja eigentlich immer die Bösen gewesen. Und dass die jetzt eigentlich in Anführungsstrichen gute Taten vollbringen, während die Guten plötzlich anfangen zu vergewaltigen. Also da ist alles komplett auf den Kopf gestellt an der Stelle.
Und halt auch ein großer Unterschied ist jetzt zur Langen Nacht. Bei der Langen Nacht hatten wir nur eine Seite, bei der wir aktiv dabei waren.
Genau, ja.
Und hier sehen wir halt beide Seiten. Und oder vielleicht sogar drei Seiten. Nämlich wir haben einmal die Armee von Daenerys, wir haben einmal die Armee von Cersei und wir haben halt die Bürger. Mhm. Und seien wir ehrlich, die Bürger sind halt die Gelackmeierten.
Ja. Die Frage ist ja eh, wer hat sich in dieser Folge nicht zu Schulden kommen lassen?
Ich glaube niemand. Ich glaube, der Einzige, wo man sagen kann, okay, der ist fein raus, ist Wahres, aber der ist tot.
Ja. Und Tyrion hat's versucht.
Ja. Tyrion hat's versucht. Ich muss auch gestehen, ging euch das auch so? Es gibt so ein paar Momente, ich glaube, vor der Schlacht oder auch, glaube ich, während der Schlacht, da blickt ihr immer so zu diesem Turm mit der Glocke,
ja,
wo ich immer dachte, okay, er geht da jetzt hin und läutet sie.
So, das, wir sind nicht hier bei Hobbit oder so.
Ja, Helms Klamm, ne, wo das Horn geblasen wird. Klein ist er ja.
Aber da gibt's auch so total starke Bilder, wenn Tyrion über dieses Schlachtfeld schreitet, über diese Leichen hinweg.
Ja, deswegen hatte ich ja auch zum Anfang gesagt, dass er ein gebrochener Charakter ist, ne? Weil er jetzt sieht, was er getan hat.
Ja. Ich glaube, dass John jetzt auch gesehen hat, was passiert, wenn man untätig ist.
Mhm.
Und ich glaube, dass diese Bilder vielleicht auch bewirken, dass er sagt, okay, ich will nicht König sein, aber vielleicht muss ich König sein.
Ja.
Wir werden es in der nächsten Folge sehen.
Die haben auch im Making-of, haben die sogar tatsächlich Vergleiche gezogen, also so modernere Vergleiche. Sie haben sich tatsächlich inspirieren lassen von der Bombardierung von Dresden. Also dass Daenerys praktisch die Fantasy-Version eines Supermarine ist oder eines eventuell sogar eigentlich eine Atombombe ein Stück weit. Und das macht einen echt betroffen. Auch
während der Schlacht, um mal weiterzugehen, während der Schlacht sehen wir Jaime, der es geschafft hat, zu dieser Geheimtür, nenne ich es mal, zu gehen. Und dann, oh Wunder, muss man dazu erwähnen, als Daenerys die Eiserne Flotte kalt macht, schafft es Euronix natürlich, von Bord zu gehen. Und oh Wunder, er kommt genau dahin, wo auch Jaime ist.
Ja.
Er hat ihn von Weitem gesehen mit seiner goldenen Hand, die hat so geleuchtet.
Ja, genau.
War auch total dunkel.
Ja.
Die Folge ist eh viel zu hell gewesen, ja, stimmt. Das muss man auch mal sagen. Die ist viel
alles
zu
gesehen,
hell.
So eine Scheiße, echt, ey.
Echt, das geht gar nicht, das hat in den Augen gebrannt, ja.
Ich sag euch, die Goldene Armee, die Rüstung, im Dunkeln sehen die geiler aus. So.
Da hätte man auch nicht gesehen, dass sie krepiert sind und hätte gedacht, sie sind immer noch da.
Ja, es kommt zum Kampf, Euron gegen Jaime, den Jaime für sich entscheidet, allerdings stark verwundet. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie es für Euron endet. Es macht für mich aber auch Sinn, weil Euron ist ja, sagt er ja selbst, der neue König von Königsmund, also von Westeros, ja, weil er ist ja der Babyvater von Cerseis ungeborenem Kind. Und dass Jaime jetzt wieder einen Mad King tötet, passt irgendwie, finde ich.
Ja, er ist zum zweiten Mal zum Königsmörder geworden, wie man es vermutet hat, aber auch
diesmal hat keiner gesehen.
Moment, bei dem anderen, ja gut, da hat es Ned Stark gesehen, aber und es ist auch genau umgekehrt, ne? Er sticht ihm durch die Brust, dem ihren König hat er durch den Rücken gestochen.
Ja.
Also es ist spannend an dieser Folge, finde ich, wie sie zum einen die Erwartung bestätigt und sie zum anderen total unterläuft. Oder also, Jaime ist ja zum Königsmörder geworden, aber nicht an Cersei.
Ja.
Wie ich es eigentlich wirklich dachte.
Dachtet ihr kurzzeitig, dass Jaime in der Szene stirbt?
Ja.
Ja, tatsächlich.
Ja, hatte ich auch gedacht, ja.
Das ist auch sehr lustig, die Macher, also es gab ja, um das vorauszuschicken, ja, es gibt den Clegane Bowl in dieser Folge, endlich. Das hier nannten die Macher den Dane Bowl, weil beide Schauspieler Dänen sind. Also Nikolai Coster-Waldau und Pilo Asbæk, die kennen sich schon ewig und Pilo Asbæk hat dann auch im Interview gemeint, er fand es richtig geil, seinem langjährigen Freund mal so richtig auf die Fresse zu hauen.
Wie sang Otto Walkes einst, Dänen lügen nicht. Ja. Ich muss aber trotz allem gestehen, also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da irgendwie doch einen größeren Impact gewünscht, wenn ich ehrlich bin.
Das ist so ein bisschen untergegangen neben all den anderen Getöse, glaube ich.
Genau, ja. Aber Euron geht seiner Meinung nach als Sieger aus dem Kampf, ne?
Und vergesst nicht, er lebt noch, als Jaime gegangen ist.
Ja, und er sagt, er ist der Bezwinger von Jaime Lannister. Eben.
Ja.
Ja. Ja, aber da ist dann auch wieder dieses, also man, der stirbt ja mit einem ziemlich fetten Grinsen. Und
sagt das dann.
Ja, genau, und sagt das dann. Und er hat ja auch vorher schon in der Serie, hat er immer dieses Credo gehabt, ja, das Leben ist langweilig. Ja? Und man hat den Eindruck, der Tod ist für ihn nächstes Abenteuer irgendwie.
Ja.
Das ist ganz merkwürdig. Aber es passt zu ihm tatsächlich. Also ich finde den Tod an sich gar nicht schlecht.
Ich fand das auch nicht schlecht. Ich fand, das war durchaus
stimmig. Also ich fand das auch nicht schlecht, aber ich hätte mir von diesem Kampf ein bisschen mehr erwartet.
Ja, dafür hast du dann halt die Clegane Bowl, ne?
Ja.
Der ist eigentlich fast schon eine Art Foreshadowing schon, weil
die Frage ist halt nur, hat es Euron wenigstens geschafft, das Babyzimmer endlich fertig zu tapezieren? Das war ja immer bestimmt, so unsere Frage.
Aber
ja,
was mich, es ist jetzt verbrannt.
Was mich echt aufregt, dass dieser Babyplot irgendwie im Nichts verlaufen ist, weil Euron muss doch mal, also bitte am Ende der letzten Folge muss er doch irgendwie gemerkt haben, warum weiß Tyrion, dass ich sie gebumst habe und sie ein Kind von mir kriegt? Also Cersei jetzt. Da wurde nicht mehr drauf eingegangen.
Also wenn Game of Thrones in der Jetztzeit gespielt hätte, oder nee, in 1990er Jahren, da wäre die vorher noch so eine Bärbel Schäfer Talkshow gegangen. Und dann so, Euron, hier sind die Testergebnisse, du bist nicht der Vater.
Ja, und Jaime hinter der Schattenwand.
Genau.
Jetzt ist die Frage, wer moderiert das Ganze?
Wahres.
Wer ist der Oliver Geissen von Westeros?
Hm. Oh, ich hab's. Der Moderator kann nur einer sein. Bran.
Wollt's gerade sagen.
Ja. Oh Gott.
Bran, der Talk am Mittwoch. Powered by Emotion.
Du hast jetzt deine Traumfrau gefunden.
Wird aber eh nichts.
Ich werde ich euch weiß. Beim Sex zusehen, während du dieses schöne Kleid anhast.
Ist aber der ist in der Folge gar nicht zu sehen und wir machen uns wieder lustig über ihn.
Das ist, stimmt, der guckt gar nicht vor. Aber ohne Scheiß, das ist doch das Erste, was er zu Sansa sagt, nachdem ja, sie sich nach x Jahren wieder treffen. Oh, wie schön sahst du aus in der Nacht, in der du vergewaltigt wurdest.
Mhm, furchtbar, ja.
Ja. Ja, Komplimente müssen sein.
Aber kommen wir jetzt noch mal zu dem spannendsten Kampf der Folge.
Ja.
Eine Szene, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe, die aber auch, ich sag mal, eine schöne Einleitung hat, nämlich Arya und der Hound sind im Roten Bergfried angekommen und stehen in diesem Raum mit dieser Westeros-Weltkarte. Ja, ich bin mir sicher, dieser Raum hat irgendeinen Namen. Dominik wird ihn wissen.
Nee, der hat keinen Namen.
Oder so. Karten, ja. Also.
Ja, die und, Karte ist dann noch nicht so alt.
Und wir erinnern uns, der Hound will seinen Bruder umbringen und Arya die Mad Queen. Und der Hound schickt Arya aber weg und sagt ihr durch die Blume, dass nur der Tod hier wartet. Und
sie hört.
Ja.
Das fand ich auch interessant, weil beide tatsächlich ja ihren Plan haben und den eigentlich durchziehen wollen und dann aber alles im Chaos untergeht und sie das dann nicht mehr schaffen. Das fand ich interessant. Und dass sie tatsächlich das Leben wählt. Ne? Also dass sie, weil er sagt ja dann auch noch mal, willst du so werden wie ich? Also so sinnbildlich, ne? Und
war eine schöne Szene.
Ja, das hat bei ihr so Klick gemacht und hat dann, okay, ich wähle doch das Leben.
Und außerdem, ich sag mal so, sie hat ja noch eine Chance, eine Mad Queen umzubringen. So ist es ja nicht.
Ja, das stimmt, ja.
Ne?
Ich hatte aber wirklich gedacht, dass die sich dann da irgendwie über den Weg laufen würden. Was sehr schön ist, dass, also das ist auch ein wunderbarer Abschluss eigentlich von diesem Charakterbogen von Arya und dem Hound, der, Thomas hatte sich da noch mehr erhofft, ne, Hound und Arya on the road.
Ja.
Sie nennt ihn Sandor am Ende, ne?
Mhm, das war sehr schön, ja.
Das war also eigentlich hat er sich fast schon von ihr verabschiedet, als wäre sie seine Tochter so ein bisschen. Ja, ne?
Genau.
Das ist ja, also er ist eine bizarre Vaterfigur irgendwie für sie gewesen.
Ja. Ne? Aber ich fand, das war mit einer der besten, sag ich mal, Verabschiedungen für eines Charakters.
Ja.
Also besser wie das jetzt bei Tormund oder Sam.
Oder Ghost.
Oh ja, Ghost. Oh.
Was warum haben hat alle er mich so komisch Schattenwolf?
Habt ihr das eigentlich gehört, dass es tatsächlich daran gelegen hat, was spekuliert wurde, dass Kit Harington und das CGI vom Schattenwolf nicht am selben Ort waren? Und dass das deshalb so unemotional ist?
Aber du kommst ja auch nicht drum rum. Es gibt ja eine Milliarde Videos davon und Artikel von wegen, warum war diese Szene so traurig? Warum hat er sich nicht von ihm verabschiedet? Deswegen musste sein Wolf allein lassen. Das ist alles bescheuert, ey.
Ich muss gestehen, ich fand's ein bisschen komisch, dass die Leute sich beschwert haben, dass er sich nicht anständig von seinem Schattenwolf verabschiedet, aber diese Sache mit Sam oder so gegessen haben. Also das weiß ich nicht.
Die Prioritäten mittlerweile in dieser Serie sind sehr seltsam geworden von den
aber
Fans.
Aber Sam taucht nochmal auf, das weiß man halt.
Ja, ne? Ja, wir werden sehen. Cersei, der Mountain, also Gregor Clegane und Creepy.
Und Creepy stirbt, so wie er gelebt hat.
Ja, so. Ja, die sind auf dem Weg nach unten mit der Treppe. Eine unglaublich schöne Szenerie, wie ich finde.
Mhm.
Und dann steht er da.
Aufwendig gebaut, ja.
Ja, und dann steht er da. Sandor Clegane, der Bluthund. Und macht deutlich, was er will. Und
macht deutlich, was er für ein harter Hund ist, ne? Der streckt einmal ebenso Cerseis komplette Leibgarde ohne Gregor nieder.
Ja, drei Mann waren's, ne?
Ja.
Und ich muss auch gestehen, großen Einsatz haben sie nicht gezeigt.
Nee.
Ja?
Also, die wussten was sie erwartet.
Ich hab's versucht.
Also wenn Game of Thrones mit Tieren wären das Lemminge gewesen, glaube ich.
Ja, Lemminge waren schon die Untoten.
Ja, oder so. es gab mehrere schöne Sachen in der Szene. Das erste, was ich schön fand, Creepy stirbt durch den Mountain. Mhm. Also so eine Art Frankensteins Tod, würde ich sagen.
Und so richtig Matsch gemacht.
Und er stirbt da so gesehen auch wieder durch, also der Mountain ist ja eigentlich so gesehen eigentlich eine Waffe.
Ja.
Und Qyburn hat ihn ja erschaffen, er stirbt eigentlich durch seine eigene Waffe.
Ja. Und für alle die sich immer noch fragen, wie hat es Arya bitte geschafft, an den Night King zu kommen in der langen Nacht? Schaut bitte, wie Cersei am Mountain vorbeischleicht. Genau so ist Arya an den Nightkönig gekommen. Ich fand das ganz amüsant, dieses so, ja, noch ein Schritt, bald außer Reichweite.
Ich bin dann mal weg.
Genau, ja. Not my business, tschüss.
Aber danach begann die Mortal Kombat Musik.
es war auch interessant, dass das rührt ja letzten Endes daher, dass die beiden Brüder dann wirklich nur noch aufeinander losgehen wollen. Und der Mountain sich dann zum ersten Mal sowohl Qyburns als auch Cerseis Befehl verweigert. Und das ist so gesehen eigentlich auch eine Rückbesinnung auf die erste Staffel, wenn man sich überlegt, da haben die sich ja auch schon mal miteinander angelegt.
Mhm.
Bei diesem Turnier. Und sie haben eigentlich nur voneinander abgelassen, weil Robert ein Machtwort gesprochen hat, also der König.
Ja.
Und hier ist es diesmal nicht der Fall.
Also könnte man sagen, dass Creepy sozusagen das Pferd war jetzt in der Folge.
Sozusagen, ja.
Ja, ja, ja.
Erst bringt er das Haustier um. Ja.
Der Clegane oder Clegane Bowl. Was soll ich jetzt sagen? Es hat mich an was erinnert. auf der einen Seite ein verbranntes Wesen, das gerne redet und kleiner ist als das sein Gegenüber, ein Hühne mit Maske, der nicht sterben kann. Ist so ein bisschen wie Freddy vs. Jason, oder?
Ja.
Ich muss gestehen, ja, ich hätte mir vom Clegane Bowl vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ich war aber dennoch höchst zufrieden damit. Nur eine Sache, die mich selbst ein bisschen überrascht hat. Wir sehen halt den Mountain erstmals ohne Maske in seinem Zombie-Sein. Mm. Und es tut mir leid, aber ich fand sein Gesicht sah irgendwie putzig aus.
Ach, du bist ja was süß. Sah ein bisschen aus wie ein vergammelter Darth Vader, ne?
Ja.
Ja, genau. Und er wirkte auf mich irgendwie ein bisschen fett.
Ja, der ist aber auch fett gewesen.
Ich meine, klar, das ist alles Muskelmaske. Ich meine, dieser Darsteller ist ja der stärkste oder zweitstärkste Mann der Welt, ja?
Ein Wikinger-Rekord.
Ja, trotz allem, ich weiß nicht, als er dann, als man sein Gesicht sieht, dachte ich, oh, jetzt wird's richtig, richtig gruselig. Und dann dachte ich so, irgendwie ist es drollig.
Ja, das ist aber auch, das ist auch so ein Standardproblem, was man auch bei Horrorfilmen hat, ne? Wenn man dann wirklich das Ganze sieht, dann nur die roten Augen, das hat den Grusel ausgemacht.
Genau.
Er hat mich auch ganz Moment hat er mich unangenehm an diesen fürchterlichen Frankenstein-Film mit Daniel Radcliffe und James McAvoy erinnert. Das war echt schlimm. Victor
Frankenstein, ja.
Ja. Der sah auch so kacke aus am Ende in dem Finale, der das Monster. Ja.
Aber um auf mal den Kampf zu sprechen zu kommen, ich fand den toll. Ich fand den auch sehr richtig gut gemacht und auch richtig gut inszeniert. Und was ja diese Figuren nachher dann quasi zusammenbringt, ist ja von Gregor dann auch die Feststellung, ich kann meinen Bruder nicht umbringen. Ne? Mhm. Also er ist faktisch unbesiegbar. Ich meine, er sticht ihn ja dann das Messer ins Auge durch den Kopf. Nachdem er vorher fast dadurch gestorben ist, dass er wieder seinen Kopf zerplatzt hätte. Das ist ja so seine Lieblingsmethode vom Mountain. Ja. Und beide stürzen dann in den Feuertod. Das war wirklich schön.
Ich muss gestehen, ich fand es auch schön, als er, ich glaube, nachdem er ihn, er wirkt ihn zuerst. Mhm. Und dann sagt ja Sandor, stirb endlich und lacht dabei so. Und ich hatte das Gefühl, okay, er hat jetzt registriert, das war's. Und es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich, dass beide sterben. Ich glaube aber auch so ein bisschen, ihm war bewusst, entweder sterbe ich oder wir beide. Ich glaube nicht, dass der da hingegangen ist mit dem Vorhaben, ich werde überleben. Glaube ich nicht.
Glaub ich meinte denn, der Mountain ist tot?
Ja. Natürlich.
Ja.
Er ist doch untot.
Die
sind beide tot.
Also ich glaube, wenn sie nicht durchs Feuer gestorben sind, dann sind sie auf dem Grund weggeplatzt, glaube ich. Das waren ja schon ein paar Meter.
Es ist doch auch, das Feuer ist doch auch ein Abschluss für die beiden. Ja. Sandor hat am Ende wahrscheinlich wirklich die Wahl gehabt. Also Sandor hat ja dieses Trauma mit dem Feuer. Und er hasst das Feuer ja zugleich auch. Aber was er noch mehr hasst, ist seinen Bruder. Ne? Und deshalb hat er sich dann eigentlich zwischen den zwei Übeln entschieden, beziehungsweise ihn dann einfach mit sich gerissen.
Ja. Ja. Schöne Szene. Natürlich, man hätte den noch epischer aufziehen können, aber ich war sehr zufrieden.
Ich fand's ehrlich gesagt genug. Also, es war spannend, es war, ich meine, ich habe auch im Making-of gesehen, was sie da für eine Arbeit reingelegt haben. Also hier der Thor Björnsson, der ist ja wirklich, also der ist wirklich der stärkste Mann der Welt, der Kerl. Und der soll Rory McCann, also hier den Hound, den Schauspieler, soll der teilweise wirklich so hart gegen irgendwelche Wände geschmissen haben, dass sie teilweise gedacht haben, der hat den tödlich verletzt. Also die haben da so eine Arbeit reingelegt in diese Szene.
Und man darf echt nicht vergessen, wir reden hier immer noch über eine TV-Serie. Nicht über einen Blockbuster, der 150 Millionen gekostet hat.
Ja. Aber, und man darf auch nicht vergessen, die Physis der beiden. Dementsprechend haben sie echt super miteinander gekämpft.
Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass es schwieriger ist, den Mountain umzubringen als den Nachtkönig.
Stimmt.
Ja, der Mountain ist aber auch wirklich bizarr.
Okay, okay. Ja. Folgende Situation, ja?
Ja. Jetzt geht's los.
Ja, genau. Der Mountain zerquetscht gerade den Kopf von Sandor Clegane, als plötzlich aus dem Hintergrund Arya Stark auf ihn zuspringt.
Sowas habe ich kommen sehen, tatsächlich.
Ich dachte auch, dass Arya auch noch auf der Treppe irgendwie einen Auftritt hat oder so.
Ja, vor allem Arya hat doch den Berg auch, glaube ich, auf ihrer Liste gehabt.
Ah ja.
Ne?
Ja gut, die Abarbeitung der Liste ist ja jetzt
obsolet. Ja.
Obsolet, würde ich sagen. Ja. Ja, also
De Niro steht jetzt bestimmt drauf.
Jetzt kommt eine neue Liste.
Ja. Da steht nur ein Name groß drauf, Danny.
Ja. Ja, der Clegane wohl oder Clegane wohl. Ich, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich war zufrieden, auch wenn ich mir sicher bin, hätte man mehr rausholen können, aber war mit einer der besten Szenen dieser Folge. Es gibt aber noch eine bessere, wie ich schon mal erwähnt habe. Ich bin mal gerade unsicher, kommt erst das mit Arya oder kommt erst das mit Cersei und Jaime?
Das läuft so parallel.
Also ich würde sagen, erst kommt das mit Arya, oder?
Ja, aber Arya läuft parallel auch mit dem Clegane Bowl so ein bisschen.
Ja, ja, das läuft alles parallel, ja.
Sie haben eine ellenlange Plansequenz gedreht mit Arya und dann das entschieden, das doch dann irgendwie gegenzuschneiden hin und wieder.
Okay, Leute, dann müssen wir jetzt demokratisch abstimmen. Wer ist dafür, dass wir erst Cersei machen? Hebt die Hand.
Okay. Ich sehe so viele Hände.
Ja. Gegenstimme, wer will zuerst Arya? Wir machen zuerst Arya, alles klar.
Ich hatte meine Hand oben, ja. Mehrheitsentscheid.
Ja. Ich habe nur goldene Hände gezählt, tut mir leid.
Ja, da kann ich dir mit zuwinken, die wirf ich dir noch an den Kopf.
Ja, ich habe die Szene schon mal erwähnt, diesen Long Take.
Mhm.
Grandios.
Ja. Wirklich, wirklich toll.
Die Hölle auf Erden.
Das hatte ein bisschen was und von der Soldat James Ryan, oder?
Ja, also es waren Kriegsszenen, ne? Also das muss man auch mal sagen, dass also eigentlich soll es ja darstellen, dass das Schlimmste ist eigentlich der Mensch selber. Nicht der Nachtkönig, nicht die Zombies, sondern der Mensch an sich gegeneinander im Krieg. Und dadurch, dass es halt so runtergebrochen wird auf die Bevölkerung und du siehst halt, wie Frauen und Kinder und alles verbrannt und alles zerstört wird, hast du auch dieses Gefühl, boah, ich bin jetzt im Wahnsinn des Krieges hier drin. Und boah, ich möchte hier raus. Und das hat mich auch wirklich mitgenommen in dieser Folge.
Ja. Was ich auch ganz nett fand, am Beginn der Folge, wenn die Tore zugemacht werden, sieht man eine Frau mit kurzen Haaren und ihr Kind.
Mhm.
Und die sehen wir dann wieder, mehrfach, glaube ich, läuft Arya den über den Weg. Sie kann sie nicht retten. Und es gibt diese eine Szene, wo Arya ein paar Leute trifft, die sich nicht verschanzt haben, aber in so einem Raum sich aufhalten und bitterlich weinen und sie halt sagt, okay, ihr müsst jetzt in Bewegung bleiben, sonst seid ihr tot. Und ich hatte mit meinem Freund Dominik heute die Diskussion, grüß Dominik, falls du das hier hörst. Nicht du, Dominik, ein anderer Dominik.
Ich habe schon lange aufgegeben.
Okay, danke. Er meinte, sie hätte sie damit umgebracht, weil sie da sicher gewesen wäre. Ich bin der Meinung,
Quatsch.
Nein.
Nein, das ist Quatsch.
Danke.
Nein.
Wollte nur die Bestätigung haben, danke.
Und das endet ja wirklich bitterlich mit der Szene dann, wo sie dann quasi überlebt hat, ne? Und auf die Straße tritt und das Pferd dann ja auch sieht, aber vorher sieht sie halt die verbrannten Körper der beiden, wie sie sich halt eng umschlungen, ne? Und das Mädchen quasi noch ihr Spielzeug in der Hand.
Oh,
das und ist also das war wirklich eine harte Szene.
Erinnert so ein bisschen an Pompeji mit Kit Harington, oder?
Nee.
Nein.
Oh Gott. Den habe ich nicht gesehen.
Da gibt es zwar auch diese Szene, wo dann die Leichen halt verkohlt da noch stehen.
Was mir noch dazu einfällt zu der Szene, irgendwann habe ich gedacht, weil man hat ja am Ende der siebten Staffel hat man ja gesehen, dass es in King's Landing jetzt auch schneit. Weil ja der Winter da ist letzten Endes. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass es ja auch schneit, bis ich dann gepeilt habe, das ist die Asche. Mhm. Und da ist dann auch wieder sehr interessanter Rückbezug. Daenerys hat ja am Ende der zweiten Staffel in diesem Haus der Unsterblichen hat sie ja diese Vision von dem eisernen Thron, der komplett verlassen ist, also von dem Thronsaal, der komplett verlassen ist und das Dach ist weg und alles. Und man dachte ja eigentlich die ganze Zeit, das ist der Schnee. Also von wegen der Winter ist da und weiß nicht, es gibt eigentlich keine Menschen mehr. Und jetzt kann man sich aber mittlerweile ausrechnen, das ist genau das, was wir hier sehen, aber es ist die Asche und nicht der Schnee.
Mhm.
Wobei ihnen da auch ein Fehler unterlaufen ist, beziehungsweise sie haben das wohl nicht alles so geplant, weil ich habe die Szene letztens nochmal auf YouTube gesehen und da sieht man ganz deutlich, da ist ein siebenzackiger Stern über dem Thron. Und das kann ja irgendwie nicht sein, weil jetzt ist ja Cersei am Drücker und da ist ein Löwe.
Auch Visionen können sich mal irren.
Pascal, willst du es sagen? Sag du es mal einmal.
Ich sag nichts dazu.
Warum bist du da? Mach ich es eben. Dominik?
Ja.
Nerd.
Ja, ich weiß.
Ich muss auch gestehen, ich fand's auch großartig, wie Arya aussah. Mit diesem blutverschmierten, ascheverkrusteten Gesicht.
Ja, wie Tom Cruise in dann Krieg auch, der Welten.
Ja, visuell war das wirklich richtig toll. Ja.
Aber ich hatte auch das Gefühl, Arya, die ja gerne auch mal so als Madame Obercool rüberkommt, in den letzten Folgen vor allem, dass die wieder arg menschlich war da. Die es nicht fassen konnte, wie viel Leid ihr da entgegentrifft und ihre Machtlosigkeit.
Das hatte der Charakter aber auch mal bitter nötig.
Das stimmt. Weil gerade eben hat sie noch den Night King einfach mal eben so umgebracht und jetzt ist sie total machtlos. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Wobei man sich schon fragen muss, sie hatte schon eine ganz schöne, also ich bin ja nicht jemand, der direkt mit sowas anfängt, aber sie hat hier schon eine ganz schöne Plot-Armor, ne? Also da gibt's bestimmt 5 oder 6 Gelegenheiten, wo sie eigentlich hätte draufgehen müssen.
Ja, aber sie ist halt schnell.
Aber ich glaube, das kannst du auf die Charaktere in der Folge beziehen, ne? Alleine Euron am Anfang, dass er diesen Drachen überlebt.
Ja gut, er springt ins Wasser.
Ja, komm, ey.
Das würde nicht ausreichen.
Bei aller Liebe, ey.
Die Frage ist halt, was willst du lieber? Dass sie überraschend stirbt? Ja, oder aber, dass du eine echt einprägsame, erinnerungswürdige Szene hast.
Genau. Kann ja immer noch sterben, ne?
Ja.
Wir haben ja noch eine Folge.
Ja, das ist halt, alle Figuren haben Plot-Armor in dieser Staffel, die noch irgendwie einen Zweck zu erfüllen haben. Das hast du sehr gemerkt an Folge 3.
Mhm. Ja.
Ich war sehr traurig, als Ed gestorben ist, oder wie der Typ hieß. Und der eine Tod davon, Nameless Soldier Nummer 18. Damit habe ich nicht gerechnet.
Nameless Golden Company Mercenary.
Ja.
Sind alles Menschen.
Ach nee, stimmt, das war Mark Rissmann, Entschuldigung.
Von dem werden bestimmt etliche Memes jetzt schon im Internet unterwegs sein.
Aber war der traurigste. Der traurigste Tod ist und bleibt das Hugh van Heulchen für Brienne. Dieses verdammten Lannisters.
Ja, ja, diese Familie.
Ja.
So, dann kommen wir noch mal auf die beiden zu sprechen, wenn wir schon so einen Übergang haben.
Ja.
Ja, während Arya durch Königsmund streift und Luke hat, dass sie eine Plot-Armor trägt, sehen wir immer mal wieder, wie Cersei umherstromert in dem zusammenfallenden Gebäude und dann auf Jaime trifft. Der, muss ich sagen, dafür, dass er 2 Messerstiche abbekommen hat, plötzlich relativ vital wirkt.
Das stimmt.
Ja, das war ein bisschen merkwürdig.
Ja. Und Cersei freut sich, ihn wiederzusehen. Und ich muss gestehen, das Wiedersehen fand ich sehr schön, weil da bei Cersei auch wieder so das Menschliche rauskam.
Mm. Sie will nicht sterben, sie will nicht, dass ihr Baby stirbt, sie will überleben.
Ja Spoiler. Genau.
Aber sie ist da wirklich schon, das fand ich so spannend, weil sie benimmt sich hier eigentlich so ein bisschen so wie eigentlich Daenerys ganz am Anfang der Serie, wie so ein verängstigtes Mädchen fast schon. Also ich finde es auch, also viele Leute sind ja sauer über die Szene, die haben sich einen mega grausamen Tod von Cersei gewünscht und ich finde es ehrlich gesagt grandios, dass man ihr am Ende nochmal so viel Menschlichkeit lässt und sie in eine Situation bringt, die man eigentlich wirklich gar nicht hat kommen sehen.
Vor allem, was ist denn verkehrt mit den Menschen, dass sie sich wünschen, oh, jetzt wird ihr mal richtig gefoltert.
Tja, also. Das ist halt... Das sind dieselben Zuschauer, die sich dran aufgegeilt haben, wie die ganze Bevölkerung brennt.
Das ist ja wirklich absurd.
Das sagt mehr über die Leute aus, als über die Figuren, ne?
Ja. Also ich fand das auch eine schöne Szene und auch, dass beide nochmal aufeinander getroffen sind und quasi sich auch ihre Liebe eingestehen und nochmal gestehen, also eingestehen müssen sie sich, aber nochmal gestehen quasi, fand ich schön und war auch ein schönes Ende für die beiden.
Und wenn man die beiden Mad-Queens jetzt mal vergleicht, also Cersei und Daenerys, dann ist Cersei die noch Liebe auf ihrer Seite hatte, ne? Und nicht alleine gestorben ist.
Ja, bei Daenerys ist ja auch der Clou, dass man sie dann gar nicht mehr sieht in der Folge, ne? Irgendwann ist sie nur noch der Drache eigentlich.
Mhm. Stimmt, sie wird irgendwann fast genauso zu der diffusen Bedrohung wie damals der Night King.
Ja. Ja, zu einer Naturgewalt eigentlich, die über...
Alles zerstört und vernichtet, was ihnen im Weg ist. Ja.
Das ist mir wirklich aufgefallen, weil sonst siehst du immer wieder mal Daenerys auf ihrem Drachen sitzen. Also auch bei, sag ich jetzt, bei Folge 3 oder bei dem Feuerfeld auf dem Goldweg in Staffel 7, du hast sie immer mal wieder gesehen und jetzt ist sie wirklich, sie kreist auch wirklich rum wie der Hexenkönig in Herr der Ringe so ein bisschen, ne?
Was man noch sagen sollte zum Tod von Jaime und Cersei, ist ja der, dass es ja wirklich eine gewisse Zeit danach aussieht, dass sie es rausschaffen zu diesem Boot. Und zumindest bei mir war es so, es gab so einen kurzen Moment, wo ich echt dachte, okay, das wird das Ende für diese beiden. Die schaffen es zum Boot, rudern weg und gut ist. Mhm. Aber nein, der Eingang ist mittlerweile verschüttet.
Mhm. Ja.
Ja, und das war ein schöner Moment. Weil ich bin ehrlich, ich hab mir auch den Tod von Cersei gewünscht.
Mhm.
Ja, ich hab mir nicht gewünscht, dass sie zu Tode gefoltert wird oder vielgeteilt wird oder so. Ja, ich fand es schön, dass sie stirbt, dass sie also in Anführungszeichen ihre gerechte Strafe bekommt, dass sie aber nicht alleine stirbt, sondern dass sie als Mensch stirbt und nicht als reines Böses.
Ja, richtig.
Wie hättet ihr das gefunden, wenn die beiden geflüchtet wären und in der 6. Folge gar nicht mehr aufgetreten wären?
Das hätte ich doof gefunden.
Ich auch. Weil deren Charakter-Arc musste zusammen abgeschlossen werden.
Ja. Okay. Sie sind übrigens da gestorben, wo auch alle anderen in den Folterkammern rundherum gestorben sind. Ne? Also auch quasi
ja, unter den Drachenschädeln. Es ist auch so bezeichnend, wo sie sich wieder treffen, nämlich genau auf dieser Karte, wo er sich ja eigentlich von ihr verabschiedet hatte in der 7. Staffel. Und man, die Karte hat ja auch Risse. Ne? Also da siehst du, ihr Reich zerfällt praktisch. Ja. Und was ich auch, also viele sind ja so sauer darüber, dass es halt so unspektakulär ist, die werden dann da verschüttet und das war's dann. Aber wenn du mal wirklich überlegst, eigentlich ist sie von ihrem eigenen Königtum begraben worden.
Richtig, genau.
Ne? Das ist der Gedanke dahinter. Und das muss ich jetzt einmal darauf zu sprechen kommen, es gibt ja diese weltberühmte Valonqar-Theorie, also dass diese Prophezeiung, dass Cersei von ihrem kleinen Bruder getötet wird. Mit den Händen um ihren Hals. Und naja, kleiner Bruder hat sie und die Hälfte des Publikums natürlich die ganze Zeit mit Tyrion gerechnet. Nein, es ist Jamie. Und Jamie tötet sie insofern, weil er eigentlich versucht hat, sie zu retten. Und er stirbt dann aber letzten Endes auch genauso, wie er immer sterben wollte. Das sagt er nämlich in der 6. Staffel, dass er sterben will in den Armen der Frau, die er liebte. Und also die haben eigentlich ein perfektes Ende bekommen. Es ist halt nur nicht so gekommen, wie man es erwartet hat. Also ich kann es ja nur noch mal sagen. Ich meine, ich hatte ja auch diese unglaublich geile Fanart bei euch rumgeschickt letztens. Das wäre für mich ein perfekter Zirkelschluss gewesen, wenn er sie wirklich als irre Königin mit dem Schwert in den Rücken auf dieser Karte getötet hätte.
Aber da haben wir es ja wieder die Erwartungen. Ja,
ja, ich meine, ja.
Immer wieder wird dieser Staffel jetzt angekreidet, ihr erfüllt nur die Erwartungen und überrascht uns gar nicht mehr. Und ich finde schon, dass sie uns jetzt mit Cersei und Jaimes Tod, in der Art und Weise, wie er passiert, überrascht haben.
Unbedingt, und, also die ganze Folge eigentlich.
Ja. Hättet ihr denn erwartet, dass Cersei sich Jaime verweigert? Dass sie sagt, nee, ich komme nicht mit?
Nein.
Ich glaube, wenn, mal angenommen, Jamie, wer hätte es vorher zu ihr geschafft, wenn also der Mount noch da wäre und Creepy und sie noch relativ sicher in ihrem Turm da sitzt, dann glaube ich, hätte sie noch so eine Rüstung gehabt. Aber in dem Moment, wo sie halt echt bemerkt, ich habe nichts mehr, ich bin verloren, ja, ich glaube, da konnte sie nicht anders. Weil war sie halt nicht mehr Cersei, die Mad Queen, sondern Cersei, der Mensch.
Es ist eben die Frage, ob sie, also angenommen, Jaime hätte es eher zu ihr geschafft, als Sir Qyburn und der Berg noch bei ihr waren. Hätte sie den Berg wohl aufgetragen, Jaime zu töten? Also hätte sie das vollendet, was ja am Ende von Staffel 7 abgebrochen wurde, weil er einfach gegangen ist?
Ja. Ich glaube nicht, nein.
Ja, in diesem Inferno da, also.
Ja.
Also es ist aber auch wirklich großartig. Ich kann es wirklich nur mal betonen. Ich finde es toll, dass Cersei mit so viel Menschlichkeit stirbt. Weil sie hatte immer eine gewisse Menschlichkeit. Immer so die Liebe zu ihren Kindern. Und man darf nicht vergessen, ihr viertes Kind ist auch ungeboren. Also sie hat wirklich nur 3 Kinder bekommen. Diese Prophezeiung stimmt komplett. Nur auf eine völlig andere Weise, als man erwartet hat.
Man darf aber auch nicht vergessen, das harte Schicksal von Euron, der wahrscheinlich das Babyzimmer endlich fertig hatte, jetzt ist alles zu Schutt. Ja?
Ja.
Und Bronn sitzt währenddessen irgendwo außerhalb der Stadt auf einem kleinen Berg, guckt sich alles an und denkt sich
mit
so,
mit der Armbrust.
Bald krieg ich mein Gold.
Der sitzt dann wieder auf dem Thron.
Gibt's überhaupt noch einen Thron?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil gezeigt haben sie es nicht und ich glaube, der Raum ist noch da, weil er bestimmt noch mal eine Symbolik haben wird in der nächsten Folge.
Ja, so ja, wie in dieser Vision. Ne?
Ich glaube auch, der eiserne Thron ist relativ standhaft.
Ja, ist ja auch Eisen.
Ich hoffe, denn er ist aus Eisen.
Ich hoffe trotzdem, dass sie ihn einschmelzen werden am Ende der Serie.
Ich glaube, dass das dein Wunschende mit der Demokratie, glaube ich, nichts wird.
Nee, aber dass der Thron zerstört wird, das wird, glaube ich, was.
Was ja spannend in Bezug auf die nächste Folge wird, also angesichts davon, wie jetzt quasi dann alle mit der Daenerys umgehen werden, also abseits der Dothraki und der Unbefleckten und Grauer Wurm quasi, müssten ja jetzt alle so denken, so, was geht denn mit dir? Was ist denn kaputt mit dir? Aber nichtsdestotrotz hat sie immer noch einen Drachen.
Ja.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass Jon ja auch ein Targaryen ist.
Ja. Aber meinst du, der wird da jetzt einfach zu dem Drachen hingehen und sagen so,
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt nur den Teaser jetzt geguckt zur finalen Folge und da sieht man nicht so viel. Nee. Man sieht halt nur so, also hat mich stark erinnert an Reichsparteitag der NSDAP, was ich da gesehen habe.
Ja, ja? Das ist wirklich schon so eine faschistische Bildsprache. Ne? Mhm.
Ja.
Ja. Sieht aber fantastisch aus. Also ist aber auch wirklich, Gott, das ist der kürzeste Teaser. Ich kann mich noch erinnern, der zum Finale von Staffel 7 ging eine ganze Minute. Und der hier, also plus minus der andere Scheiß, der da ist, der geht 19 Sekunden.
Ja.
Also die zeigen absolut nichts von dem Finale. Und es ist jetzt so die Frage, ich glaube nicht, dass das jetzt sonderlich actionlastig wird, habe ich ja schon oft gesagt, weil die beiden Showrunner die Regie übernehmen. Ja, was glaubt ihr, was da jetzt noch kommen wird?
Es ist schwer. Zum einen würde es durchaus Sinn machen, dass sich Jon gegen Daenerys stellt und sie tötet. Mhm. Es würde aber auch Sinn machen, dass Arya die Mad Queen halt noch killt.
Ja, es war die Rede davon, sie schließt grüne Augen.
Genau, genau. Welche Augenfarbe hat der Drache eigentlich?
Keine Ahnung.
Ja. Der Drache ist.
Sie setzt die Maske vom Drachen auf.
Ja. Ja. Oh, es noch gab besser.
Die Fan-Theorie,
noch besser.
Dass sie zum Drachen wird.
Ja. Ey, ich habe eine geilere Theorie. Ja. Weißt du, Daenerys ist gerade wieder im Mad Queen-Modus, hat nichts gegessen, sitzt in ihrem komischen Zelt oder was weiß ich wo, und dann kommt plötzlich von hinten Khal Drogo.
Oh.
Ja, und dann haben sie Sex wie in der ersten Staffel, Doggy-Style, und während des Sexes reißt sich Khal Drogo das Gesicht ab und es ist Arya.
Oh Gott! Alter! Das ist gut.
Du solltest keine Drehbücher schreiben.
Hat die Serie für immer ruiniert, ey. Mindblowing.
Ja, und Daenerys will Hilfe rufen, aber ihre Unbefleckten und Dothraki wurden mit einem Schlaftrank ruhig gestellt. Und wer hat ihn in den Wein getan? Richtig. Onkel Benjamin.
Finde ich gut.
Was ich zum Schluss nochmal aufwerfen möchte, jetzt an euch wirklich, könnt ihr das nur, also haben wir ja schon anfangs drüber gesprochen, könnt ihr es ansatzweise nachvollziehen, warum die so auf den Arsch kriegt, diese Folge?
Mein persönliches Empfinden ist teilweise, weil viele Leute halt über die letzten eineinhalb Jahre diverse Theorien aufgestellt haben, die irgendwie vielleicht cooler waren für sie. Und das Zweite ist, es schick geworden.
Ja.
Ja, das stimmt, ja. Also es ist schon Meckern auf hohem Niveau. Und noch ein anderer meinte, dass quasi auch alle natürlich ein Happy End irgendwie erwartet haben. Ne? Also dass der Innere ist vielleicht dann doch so hier alles fröhlich, sitzt auf dem Thron, alle sind glücklich, kriegen eine Blume.
Aber dass das nicht kommen wird, das weiß man ja schon. George R. Martin hat vor Jahren schon gesagt, ein bittersüßes Ende.
Ja, das wissen wir, aber das weiß ich, ob das die breite Masse halt, die das ganz normal so nebenbei guckt, weiß. Ne?
Ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, diese Staffel, das können wir glaube ich jetzt schon sagen, ist nicht die beste.
Ja.
Sie ist sehr schwach. Ich finde aber diese Folge ausgezeichnet für genau das, was sie sein will.
Genau.
Und für mich, das kann ich offen sagen, ist das bislang die beste Episode der 7. und 8. Staffel.
Da schließe ich mich total an.
Ja. Ich glaube, das ist einfach so eine geballte Unzufriedenheit, die da immer weiter wächst von Folge zu Folge.
Ja.
Und man kann auch in der Folge einiges kritisieren. Ich habe nur das Gefühl, dass viele auch nur das Negative sehen. Aktuell.
Ja, weil es sehr bequem ist.
Ne? Also das, wir könnten jetzt auch weiter graben und werden in der Folge auch diverse Sachen finden, die uns stören. Aber ich kann sagen, ich habe die heute Morgen um 5 Uhr gesehen, also angefangen, und war dann um 5:45, 5:40 fertig und war sehr zufrieden.
Da habe ich schon gepennt.
Da hast du dich schon dreimal geguckt.
Ja, genau, 80 Minuten. Ja.
Was ich halt schön fand an der Folge, die hat mich halt an vielen Stellen auch emotional mitgenommen. Also nicht nur aufgrund der dramatischen Kriegsbilder, die da transportiert werden, sondern auch aufgrund von einigen sehr persönlichen Toden, die die Figuren da ereilen. Ne? Und auch Schicksalsschlägen. Ne? Also gerade Tyrion, also mit dem habe ich echt mitgelitten.
Was meint ihr denn, was passiert mit Tyrion in der nächsten Folge? Könnte der sterben?
Er wird auf jeden Fall sterben, ja.
Mittlerweile, also vor ein, zwei Folgen hätte ich gesagt, Tyrion überlebt locker.
Ja.
Mittlerweile ist, würde ich sagen, 70-30, dass er stirbt.
Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Also Daenerys wird ihn auf jeden Fall an die Kandara kriegen. Weil, das haben wir gar nicht so erwähnt, der hat ja am Anfang der Folge mehr oder weniger die rote Karte von ihr bekommen.
Ja.
Und hat dann seinen Bruder befreit, was die Wachen ihr bestimmt noch gemeldet haben.
Ja, sicherlich. Und was ich mich frage, wird sie noch auf den Norden draufhauen? Weil sie sagt ja sogar am Anfang der Folge, sagt sie, dass Sansa letzten Endes eigentlich verantwortlich ist für Varys Tod. Dass das ihr Triumph ist.
Vielleicht verbrennt sie ja noch die Nordtruppen.
Ich würde es dir zu, also im Moment traue ich dir wirklich zu, dass sie nach Norden fliegt und Winterfell einäschert. Das traue ich dir echt zu. Die ist komplett unberechenbar geworden.
Ich muss auch gestehen, der Teaser, so kurz er auch war, hat für mich den Eindruck erweckt, dass das auch so ein bisschen aussieht wie eine Vorbereitung auf den nächsten Schlachtzug tatsächlich.
Hm. Ja.
Na? Also Sansa wird definitiv in der nächsten Folge da sein, glaube ich. Dafür ist die Figur zu wichtig.
Ist auch die letzte Folge, oder? Klar muss die nochmal kommen.
Ja. Das wäre echt scheiße.
Der Norden spielt überhaupt keine Rolle mehr, gar nicht mehr.
Ja.
Da spielen aber einige Sachen keine Rolle mehr. Das ist so ärgerlich.
Ja, das stimmt.
Ja. Ich habe ein paar Sachen, die ich nicht haben will. Zum Beispiel, dass doch irgendwas mit den White Walkern kommt. Das, für mich ist das Thema abgehakt. Ich fand das Ende eher unrühmlich. Ja. Aber ich fände es jetzt scheiße. Weiß.
Was soll denn da noch
wer
kommen?
Wer weiß, ob da noch was kommt.
Ja, es ist, Dominik geilt sich daran auf, dass sie bei einem Showrunner mal gesagt haben,
nein,
White Walker noch eine Rolle spielen.
Nicht. Aber ich fände, wäre es nicht ein geiles Ende für die Serie, wenn am Ende, weiß ich nicht, ja gut, also ich habe diese Dings immer verspottet, diese Bran ist der Nachtkönig, aber er könnte ja theoretisch am Ende zum neuen Nachtkönig werden, dann geht's wieder von vorne los.
Aber also, wäre das ein zufriedenstellendes Ende?
Na, außerdem müsste er dann mit seinem Rollstuhl die ganze Zeit durch den Norden schippern.
Es wäre ein bitterböses
Überleg mal, wie lange der Night King, der zu Fuß unterwegs war, wie lange der gebraucht hat, um zum Zielort zu kommen. Jetzt überleg mal, wie lange ein Night King Bran im Rollstuhl braucht.
Warte, ich komme gleich zur Schlacht. Der rollt aus der Eis... Ja, der hat so eine fahrbare Eiswagen-Geriatrie.
Der kommt an die Mauer, so. Ist so uneben. Ja. Wir müssen erstmal eine Rolltreppe bauen.
Ja, aber das wäre doch eigentlich ein geiles, fieses Ende, oder nicht? Dass die am Ende dann doch nicht ganz besiegt sind und dass die dann wieder im Norden sind und es geht wieder irgendwann von vorne los.
Ich sag euch, also, der Komet, der jetzt gar keine Rolle mehr spielt, fällt einfach auf den Planeten und macht alles kaputt.
Man hat ihn im Vorspann gesehen. Das ist so merkwürdig.
Also ich glaube, dass das Ende kein Friede, Freude, Eierkuchen-Ende wird. Weil diese Welt an sich ist einfach zu kriegerisch, um dass da jetzt wirklich immer Frieden herrschen wird. Aber ich glaube nicht, dass es ein Ende ist, das so das Augenzwinkern hat, so, ja, es könnte noch weitergehen. Ich glaube nicht.
Aber wisst ihr, was richtig schön als Endszene quasi für diese ganze Serie wäre, wenn John richtig fertig und desillusioniert quasi dann auf den Thron sinkt mit dem Schwert in der Hand quasi und das so die letzte Einstellung ist.
Ja.
Das wäre schön.
Das wäre dann genau eine Replik des Covers der ersten Staffel. Ja. Da gibt es ja auch die Theorie, dass Ned Stark am Ende auf dem Thron sitzt. Das hat die Werbekampagne der ersten Staffel schon das Ende weggenommen. Hat die Bild-Zeitung, glaube ich, sogar geschrieben.
Total bescheuert. Oh, wenn die das schreiben, dann wird das auf jeden Fall passieren. Ne?
Was ich mir auch vorstellen könnte, dass es auch eine Art Callback gibt, nämlich dass Daenerys Jon Snow hinrichten lassen will, via Köpfung oder so. Mhm. Und dass wir dann eine ähnliche Szenerie haben wie bei Ned Starks Tod, nur halt vielleicht mit Unterschied, dass da Arya noch einschreitet.
Und es diesmal schafft, quasi.
Genau. Weil sie diesmal halt die Skills hat. Ja. Könnte ich mir auch
vorstellen. Aber nochmal Arya ist die Frage.
Könnt ihr euch vorstellen, dass Daenerys die letzte Folge überlebt?
Nein.
Nein. Nein, das wird nicht passieren.
Die wird allein schon für die Nummer da, heute wird die sterben
müssen. Durch die Hand von Jon?
Wobei,
oder vermutlich Arya. Schon, das oder ist Tyrion. Das bittersüße Ende. Das wird das bittersüße Ende sein, weil man muss sich vor Augen führen, Jon hat gesagt, sie wird immer seine Königin sein. Wahrscheinlich auch bis in den Tod oder über den Tod hinaus. Und er wird sich dann am Ende wahrscheinlich sagen, ich scheiß auf den Thron, ich gehe wieder in den Norden. Und Tyrion, weiß ich nicht, baut irgendwie ein neues System auf. Oder, genau,
Tyrion überlebt ja. Und wird tatsächlich König der Sieben Königslande.
Nein. Nein, ich will gar keinen auf dem Thron.
Das ist vergiss eh es. Vergiss es.
Ja, aber das
keine
ist doch
Demokratie
dann,
in Westeros.
Das ist dann wieder nur das Recht des Stärkeren. Letzten Endes dann. Wenn irgendjemand auf dem Thron sitzt, dann heißt es einfach nur, ja, es hat sich einer durchgesetzt.
Ja, aber wir reden hier immer noch von einem Monarchiesystem, genau.
Ja. Das ist halt, also wir haben diese Welt ja jetzt kennengelernt und das ist, also ich fände das demokratische Ende, dass also die Demokratie dann eingeführt wird, fände ich echt ganz pfiffig, aber es wird nicht passieren. Dafür ist diese Welt zu kriegerisch.
Genau. Und ich hatte ja auch schon, glaube ich, im vorletzten Podcast darüber gesprochen, dass ich gerne sehen würde, wie sie auf dem Weg nach Süden durch diese ganze zerstörte dann kriegsgebeutelte Landschaft und Dörfer und Städte kommen und sich quasi die Bevölkerung auf deren Seite schiebt und dann gemeinsam die Stadt stürmt. Dann hätten sie es tatsächlich machen können, wenn die Bevölkerung sich selbst empowert und die zu den Waffen greift und sich selbst befreit. Dann hättest du das ja, machen
so,
können.
So Bastille-mäßig, ne?
Genau, aber das wird so können sie das nicht mehr machen. Das würde total komisch wirken.
Ja, da habt ihr recht, das stimmt.
Ich glaube, dass wir entweder Jon gegen Daenerys haben und Arya gegen Grey Worm oder halt andersrum. Ja. Weil ich glaube, Grey Worm und Daenerys, die werden zusammen untergehen.
Bronn, vergesst Bronn nicht.
Ja, Bronn kommt in der Post-Credit-Szene rein und sagt, sieht's aus mit meiner Burg?
Oh, ich hab's, ja. Daenerys tötet alle. Da kommt Bronn hin und sagt so, will nichts sagen, aber die haben hier schnell Wasser und Rosengarten versprochen. Ja? Ja? Und Daenerys sagt dann so, fick dich. Und dann Bronn so, okay, Bitch. Und dann BÄM! Armbrustbolz in die Fresse. Und dann besteckt Bronn den Thron.
Oh, das wäre ziemlich geil, ja.
Das wäre echt ein geiles Ende. Das ist so richtig, fick dich an die Zuschauer. Boah, ohne Scheiß, das will ich feiern, ey. Also ich feiere Bronn eh schon, aber das. Also man muss ja sagen, aus Bronn haben sie ja auch echt nicht viel gemacht in dieser Staffel einfach. Ne? Das war
aber
schon
mal gefragt, was würdet ihr denn sagen, wenn Bronn gar keine Rolle mehr spielen würde?
Das würde ich wirklich schade finden.
Ach, der wird nochmal auftauchen. Der wird nochmal auftauchen, dafür ist er zu sehr Publikumsliebling und das ist. Die Macher haben ja selber schon gesagt, auch wenn ich das für eine Utopie halte, dass am Ende keine Fragen offen bleiben. Weil welche Frage ich mir nämlich immer noch stelle, wird das ist jetzt die Frage. Es gibt so viele Anzeichen dafür, dass Tyrion eventuell auch ein Targaryen-Bastard ist. Meint ihr, das könnte noch rauskommen und eine Rolle spielen?
Es wird jetzt keine Geheimnisse mehr gelüftet werden in der letzten Folge.
Ja, man weiß es nicht.
Also ich fände das auch, also dann hätten sie es wirklich ein bisschen besser vorbereiten sollen in den letzten
Folgen. In den letzten 5 Minuten so, Überraschung.
By the way, übrigens, was ich noch vergessen habe zu erwähnen.
Genau. Ja. Das schick Brand, schick einen Raben.
Ja. Und ich will auch nicht, dass dann irgendwie dann so eine Armee aus Dorne plötzlich da vor der Tür steht.
Ja, das wäre auch blöd. Doof. Ja.
Ja, aber es ist, ich glaube, das war es, dass er das gemacht hat. Das ist eigentlich so, also keiner wird jetzt irgendwie Daenerys die Treue schwören. Also keines der Häuser wird sich irgendwie zu ihr bekennen. Das heißt, sie wird eigentlich immer noch nicht geliebt. Ja. Und jetzt erst recht nicht, weil die werden sich wahrscheinlich alle zusammenschließen, um sie zu stürzen. Ich weiß es nicht.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Folge dann damit beginnt, dass Daenerys auf dem Thron sitzt und denkt so, alle lieben mich, lalala. Und dann kommt die Nachricht, ja, da hat jemand Briefe geschickt in die ganzen Häuser und ja, die mögen euch nicht mehr.
Ja. Ja. Kann ja gut sein.
Oder was die Folge auch beginnt mit 10 Jahre später.
Oh. Ja.
Was aber auch sein kann, es gab doch mal diese eine Folge, wo man kämpfen muss. Wer ist Bronn gegen Dominik, helf mir mal. Das war bei den Arryns mit diesem Loch.
Ja, ja. Hohenair meinst du.
Genau. Dass es vielleicht so ist, dass Jon Snow gegen Grey Worm antreten muss. Weil er für Tyrion kämpft.
Also irgendwie ein entscheidender Kampf wird auf jeden Fall noch sein.
Meinst du wirklich, Grey Worm bekommt so eine Bedeutung? Also klar, ja, der wird mit Daenerys zusammen untergehen, aber...
Hast du gesehen, was der teilweise für Blicke auch Jon zugeworfen hatte, als der sich dann dagegen positioniert hat, die Stadt abzuschlachten?
Ja, der ist...
Das war purer Hass.
Ja, der ist... Ja, mit Missandei ist so... Ja, auch seine Menschlichkeit gestorben, ne?
Mhm.
Und mit ihm stirbt am Ende Daenerys militärischer Arm. Dann eigentlich.
Das stimmt, ja.
Ja. Und wer tötet den Drachen?
Ja.
Der kommt nicht durch den Dürf.
Und Jon wird auf die Motorhaube gebunden und es beginnt Mad Max.
Der hat ja aber keinen Elektroantrieb, ne? Also so geht das dann nicht hier.
Also das mit dem Drachen, das könnte echt noch wirklich spannend werden. Mm. Ich nehme aber mal an, dass das was mit Jon zu tun hat, seiner Targaryen-Herkunft.
Er kann ja nicht verbrannt werden. Das würde ich noch spannend finden, wenn das gezeigt wird. Oder? Also rein theoretisch, oder?
Ja.
Keine Ahnung. Das ist, hab ich ja schon mal gesagt, sie haben es in der Serie viel zu weit getrieben.
Oder man macht es wie bei Vikings, wo eine wichtige Figur dadurch stirbt, weil sie von einer Biene gestochen wird und allergisch darauf reagiert.
Wer weiß, George R. Martin ist ein Fan von sowas. Das ja. Hat man ja auch hier bei Robert Baratheon gesehen. Ja, der geht auf die Jagd und hat Pech gegen den Eber, ja, ist tot.
Wobei das ja im Prinzip der Anfang der Geschichte ist.
Ja, also aber nee.
Vielleicht kann es ja auch so enden. Dann kommt der Eber und sticht den Drachen ab.
Ja, aber das ist wirklich wahr. George R. Martin ist wirklich so ein Fan von sowas, was irgendwie aus dem heiteren Himmel kommen kann. Vielleicht kriegt Daenerys auch einfach die Drachenpocken und dann ist Sense.
Okay. Daenerys, ja, du hast AIDS.
Ja, Tollwut.
Es liebt mich immer noch keiner.
Okay, ihr Lieben, ich glaube, wir können langsam mal zum Schluss kommen.
Mhm. Ja.
Ja. Ich hätte noch zwei Fragen an euch. Und zwar, wo seid ihr sicher, welche Figur wird die nächste Folge nicht überleben? Bitte immer nur eine.
Ich sag Daenerys.
Pascal.
Scheiße. Okay.
Also du kannst auch Daenerys sagen.
Ach so, ich sag Daenerys und Grey Worm.
Ach, sollen wir zwei sagen?
Eine Figur sagen.
Zwei oder eine?
Ja,
ich will ein bisschen Vielfalt.
Also wenn ich zwei sagen müsste, okay, würde ich jetzt Daenerys und Tyrion sagen.
Ja, okay, sag ich auch.
Oh, Tyrion wird echt schlimm.
Ja. Mhm. Aber Tyrion wird sterben.
Bei Tyrion bin ich mir unsicher, aber Hauptsache Onkel Benjen kommt vorbei.
Und stirbt.
Genau, schon wieder.
Ja, dafür ist er doch da.
Der ist die Band, er kommt immer wieder und sieht jedes Mal noch toter aus.
Er sieht noch tot aus als der Mountain.
Oh. Ja, ja.
Ja, wen sagst du?
Ja. Also, Daenerys bin ich mir sehr sicher.
Ja.
Tyrion möglich. Grauer Wurm auch.
Jon?
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass George R. Martin hat ja von einem bittersüßen Ende gesprochen. Und ich glaube, das bittersüße Ende ist, dass es das Gute gewinnt, aber dass Jon Snow König ist, eine Aufgabe, die er nie wollte.
Mhm.
Und ich glaube auch nicht, dass es eine Aufgabe ist, in die er hereinwächst. Ich meine, der wird das gut machen, aber ich glaube, er wird nie glücklich damit werden.
Aber das ist typisch.
Und Arya?
Ne? Ja. Arya überlebt.
Ja, glaube ich auch.
Bei Sansa bin ich mir unsicher.
Oh Mann, nein.
Ne?
Ich sehe die eigentlich als Wächterin des Nordens. Und da geht es eigentlich auch nur noch um den Norden. Ja, ja, doch, weil viele meinen jetzt irgendwie, dass die am Ende auf dem Thron sitzen wird.
Na, das wird nicht
passieren. Weil sie es halt immer wollte. Und das passt nicht zu ihr, weil die will eigentlich nur noch die Unabhängigkeit des Nordens. Das ist alles, was sie möchte.
Welche Rolle spielt Brienne noch?
Gar keine.
Vielleicht wird sie Daenerys killen wollen, weil die letzten Endes auch für Jaimes Tod verantwortlich ist.
Wobei er sein Schicksal ja schon selbst gewählt hat.
Ich will keine Beam-Momente mehr. So von wegen, hey, ich beam mich mal von Norden in den Süden.
Das wird es ja, aber noch geben.
Logisch, oder?
Die Folge wird bestimmt anfangen, Daenerys marschiert auf Winterfell.
Oder ist schon da.
Oder ist schon da,
hallo?
Genau. Ja, nee, man hat ja, obwohl ich du hast doch auch den Teaser gesehen, ehrlich gesagt, ich konnte mir da nicht wirklich einen Reim drauf machen. Der war total kryptisch.
Wie gesagt, ich habe da nur noch Szenen in Grau mit der unbefleckten Armee, Daenerys, die da langstolziert und mehr weiß ich auch nicht mehr.
Ja, also Daenerys, die da wirklich so steht, so richtig Triumph des Willens mäßig.
Ja.
So, ne, also sie sieht fantastisch aus. Ja. Natürlich, aber ja, so ich meine, sie hat ja auch schon, das hat Thilo bei uns im Podcast gesagt, wo sie meinte, in Folge 4, sie wird ihre Feinde ausräuchern mit Stumpf und Stiel. Das ist schon leichter Nazi-Jargon, ne?
Mhm.
Ja.
Ja, und dann noch Bombardierung von Dresden, passt alles. Ja.
Okay. So.
Habe ich jetzt gerade hier bei meinen Notizen gelesen, deswegen. Ja. Ja.
Letzte Frage. Wie heiß seid ihr auf die finale Folge, Thomas?
Nachdem ich ja die letzte Folge so mittelmäßig fand und die Folge fand ich richtig, richtig gut, habe ich jetzt doch wieder Lust auf das Finale und freue mich, wie es ausgeht.
Ich habe auch Lust drauf, vor allem damit das dann endlich vorbei ist.
Da spricht der Fan. Dominik.
Ja, spricht der wahre Fan. Ich freue mich mega drauf, ich bin richtig heiß drauf, ich bin gespannt, es gibt einige Möglichkeiten, wie das ausgehen kann, aber ich muss mich Pascal anschließen, ich bin froh, wenn es vorbei ist, weil dann kann ich mich endlich wieder ins Internet wagen, ohne Schreikrämpfe zu kriegen, ja. Weil ich ertrage diese Fankultur nicht, ernsthaft, vor allem,
ja.
Kurzer Funfact, Benioff und Weiss werden ja jetzt demnächst Star Wars machen, ja?
Oh,
das nächste toxische Fandom.
Ja. Ich freue mich jetzt schon auf den Starbucks-Becher irgendwo in der Kantina.
Ja, ich hatte ja auch.
Ich wollte doch sagen, ich habe ja, glaube ich, zu Beginn der Staffel gesagt, dass mich mehr interessiert, wie das Finale bei den Fans angenommen wird, als das eigentliche Finale. Jetzt nach 5 Wochen dieser Fankultur, ich kann ja einiges auch nachvollziehen. So ist es jetzt hier nicht. Ja, und ich sage auch ganz klar, das ist insgesamt bislang eher eine enttäuschende Staffel. Aber mittlerweile will ich gar nicht wissen, wie das Finale ankommt bei den Fans. Ist mir egal. Jetzt ist es mir wieder wichtig, zu wissen, wie es ausgeht.
Ja, aber genau. Was ich noch sagen wollte, nach dem Starbucks-Gate von der letzten Woche, gibt's diese Woche ja auch wieder einen neuen Aufreger. Und zwar sieht man, als Jamie Cersei umarmt, dass er beide Hände wieder hat.
Okay. Weil
eine Hand ist auf ihrem Rücken und das ist eigentlich die Hand, die abgeschlagen ist, die ist wieder da.
Das ist okay, ich wollte der Folge eigentlich 8 von 10 geben, aber jetzt ist es 2 von 10.
Ja, also das geht gar nicht.
Also wo ist die Hand hergekommen?
Oh Mann, die haben da aber echt ganz schön. Ja, man muss zugeben, sie haben da schon geschlampt. Ne?
Jetzt gibt's da bestimmt wieder bald 10 Videos von mit ungefähr 20 Theorien, warum das
so ist. Und es gibt auch wahrscheinlich eine bearbeitete Folge. Wo sie die.
Genau.
Wobei ich glaube, eine Hand zur Prothese umzuwandeln ist, glaube ich, schwieriger als einen Kaffeebecher wegzuretuschieren, glaube ich.
Wieso? Die müssen die doch einfach nur Gold anmalen.
Genau, nur zu Paint.
So. Ja, wollte ich gerade sagen.
Oder aber sie haben total den Honk da beim Special Effects und Jamie hat da plötzlich einen Kaffeebecher
in der Hand. Bei HBO weint gerade ein Praktikant. Machen, ja. Bei HBO weint gerade ein Praktikant.
Ja. Okay, ihr Lieben. Das war ein schöner Schluss.
Ja.
Ich fange mal an mit der Verabschiedung. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann das finale Recap. Aber ich habe eine Ankündigung zu machen. Wir werden in 2 Wochen nochmal einen gesonderten Game of Thrones Podcast machen, wo wir so ein bisschen Rückschau halten auf die Serie und auch auf die finale Staffel. Und da könnt ihr euch drauf freuen, denn ich freue mich drauf. Aber zuerst mal hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr das via dieser Podigy, iTunes, Spotify hört, dann bitte seid so nett und bewertet uns mit 5 Sternen. Das ist, glaube ich, das Maximum. Denn wir haben es verdient. So. Und jetzt überreiche ich den anderen das letzte Wort. Ich würde sagen, Pascal macht den Anfang, dann kommt Dominik und dann unser geliebter Chef.
Okay. Ja, war schön, mal dabei zu sein und vielleicht bin ich nächste Woche auch dabei. Mal schauen. Tschüss.
Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, auch wie euch unser Podcast gefallen hat. Wäre mal ganz nett, ein bisschen Feedback zu kriegen. ansonsten, bis nächste Woche. Vala Morghulis.
Da kann ich mich nur noch anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, Pascal muss sich jetzt noch ein bisschen auslachen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.